Und das Schöne bezeichne ich immer, wenn man jemandem helfen kann. Wenn man jetzt eine Reanimation hat, die erfolgreich war. Wenn man jemanden aus seinem Auto retten konnte. Wenn man jemanden seinen Brand löschen konnte und der rausgekommen ist aus dem Gebäude. Wenn man jemanden einen halben Meter Wasser aus dem Keller pumpen konnte. Wenn man, weiß der Teufel was, 1000 Beispiele, ja?
So, wir laufen. Tommy on the Road, präsentiert von MAN. Und Tommy, das bin ich, Tommy Scheel. Freue mich riesig auf eine neue Folge mit euch. Und heute geht es um das Thema Feuerwehr. Denn ihr wisst, auch die fahren große Fahrzeuge, ganz verschiedene Fahrzeuge. Und der Beruf des Feuerwehrs ist ja zweigeteilt. Es gibt einmal die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr. Und mit genau so einem freiwilligen Feuerwehrmann, einem Führenden, an einem in führender Position, werde ich mich jetzt unterhalten und da freue ich mich sehr drauf. Und wir legen los mit unserer heutigen Folge Tommy on the Road. Es geht um einen Feuerwehrmann, der direkt vor mir sitzt. Das ist der Frederik Jakowatz. Und das Schöne ist ja, ganz ehrlich, ist mir ungeheuer wichtig, ich plänkel gar nicht mit meinen Gästen vorher groß herum, sondern ich will, dass wir uns wirklich unmittelbar im Podcast kennenlernen. An dieser Stelle erstmal, hallo Freddy.
Servus.
Grüß dich. Man hört, da ist der Bayer auf jeden Fall am Start.
Da ist der Bayer am Start.
Sehr gut. Ich lebe seit 12 Jahren in München, aber komme aus dem Ruhrgebiet.
Man hört nichts davon.
Er lügt knallhart. Und das Schöne ist, das möchte ich euch an der Stelle auch eben verraten, er kommt zu spät. Aber wenn jemand das Recht hat, zu spät zu kommen, dann ist es der Freddy, denn der kommt gerade tatsächlich direkt vom Einsatz, oder?
Nein, ich komme nicht vom Einsatz, aber ich bin aufgehalten worden auf der A99, weil gerade schwerer LKW-Auffahrunfall war mit mehreren Verletzten und Personenrettung und da kommt man natürlich nicht durch. Und jetzt musste ich mich außenrum durchschlagen, was mir jetzt einige Mühe bereitet hat, hier doch mit einer halben Stunde Verspätung hier anzukommen. Im Normalfall wäre ich da direkt dran, Blaulicht rein, vorne dabei und würde das regeln, aber heute in Zivil.
Aber wie ist das denn eigentlich für dich jetzt in solchen Situationen? Du bist zwar in Zivil, aber ein Arzt muss ja auch immer erste Hilfe leisten, wenn er zugegen ist, wenn irgendwas passiert ist. Müsstest du das rein theoretisch auch und im Zweifel, wenn kein anderes Rettungsfahrzeug da ist, erstmal ran oder nicht?
Also ich glaube, für einen überzeugten Feuerwehrler, und eigentlich sollte das für alle gelten, ist das an sich überhaupt keine Frage. Also wenn ich zum Unfall dazukommen würde, oder sicherlich das ein oder andere Mal schon bin, dann steht das vollkommen außer Frage, dass ich sofort helfen würde. Da gibt's keine Sekunde Überlegung, ob man das tut. Verkehr absichern, versuchen Einsatzstelle, Unfallstelle in dem Fall, einfach sicher zu bereiten und dann sich darum zu kümmern, dass dass der Notruf abgesetzt wird und die Lage kurz zu checken, Leute verletzt, wie schwer verletzt, welche Situation. Und dann läuft schon fast das normale Schema ab.
Mhm. Und seit wie vielen Jahren bist du Feuerwehrmann?
Seit 42 Jahren.
42 Jahre?
42 Jahre bei der Feuerwehr. Ich werde 59 heuer und habe mit 16 begonnen bei der Feuerwehr. Das ist etwas südlich von München, in Straßlach. Freiwillige Feuerwehr Straßlach. Und es war von Anfang an klar, dass ich da dabei bin. War sicherlich eine andere Zeit. So in den 70er Jahren war das eher noch Selbstverständnis am Land, dass man zur Feuerwehr geht, vielleicht nur Sportverein. Aber Feuerwehr ist schon eine Passion. Und das habe ich meiner Mutter schon erklärt. Mit 5 Jahren bin ich mit ihr vorbeigegangen und gesagt, und da gehe ich mal hin, da wäre ich auch mal Kommandant. Und das habe ich auch eingelöst.
Tatsächlich? Was heißt Kommandant?
Kommandant ist der Chef der Feuerwehr, der eben alle Einsätze leitet, der auch die organisatorische Verantwortung für die Feuerwehr trägt. Und da wird man auf 6 Jahre gewählt. Und das habe ich 2 Perioden durchgehalten als erster Kommandant und eine Periode als zweiter.
Mein lieber Scholli, okay. Und das heißt, dein Vater, war der auch schon bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dein Onkel oder irgendwelche Bekannten, irgendwelche direkten Verwandten?
Nein, überhaupt niemand war jemals bei der Feuerwehr, gab auch keine genetische Vorbelastung für Feuerwehr, sondern das hat mich immer schon begeistert, habe als Kind schon, wie viele andere Kinder natürlich auch, gern mit Feuerwehrautos gespielt und hatte viele verschiedene Feuerwehrautos und für mich war ganz klar, dass ich mal zur Feuerwehr gehe.
Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, was du als 5-Jähriger für eine Vorstellung hattest, wie das mal sein würde oder was das Besondere daran ist und jetzt mit dem Wissen über 40 Jahre später, ist das vergleichbar oder was völlig anderes? Oder hat dich die Realität eingeholt?
Also ich glaube alles ein bisschen, die Realität hat mir sicher schon ein bisschen eingeholt, aber im Großen und Ganzen hat sich das vollumfänglich bestätigt, was man sich damals vielleicht vorgestellt hat als Fünfjähriger. Um ehrlich zu sein, weiß ich heute nicht mehr, was ich mir als Fünfjähriger genau vorgestellt habe. Aber man sagt, okay, das ist etwas, dabei zu sein, das ist eine Organisation, die wohl irgendetwas leistet, wo man dabei sein mag, weil man helfen möchte, weil man auch ganz gern dazugehören möchte. Das Helfen ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, aber es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht der allein Ausschlaggebende, sondern sehr wichtig ist auch, dass man in dieser Gemeinschaft, alle für einen, einer für alle, und dieses Kameradschaft, der kameradschaftliche Aspekt, wird vielleicht manchmal falsch interpretiert, aber das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, warum man da dabei ist. Und da bin ich nie enttäuscht worden von der Feuerwehr.
Also ich erinnere mich, als ich 5 Jahre alt war, wollte ich Müllmann werden. Mhm. Und ich fand vor allem eben toll, was Banales wie, hey, die dürfen da hinten ganz easy auf diesem Trittbrett stehen bei diesem coolen Auto oder coolen Fahrzeug. Und das möglichst dann mit einer Hand. Und das sah einfach wahnsinnig lässig aus. Und das war schon Grund genug für mich zu sagen, hey, das ist mein Job.
Okay, vielleicht ich wollte es nie als Job machen, dass ich mal in meiner Freizeit einen hohen Freizeitanteil mit der Feuerwehr verbringen werde. Das habe ich damals natürlich auch nicht gewusst. Aber Spaß macht schon insofern, als dass man ja schon als Kind in Kinderbüchern und so mit dem Thema Feuerwehr in irgendeiner Form immer wieder mal konfrontiert ist. Vielleicht auch Polizei, dergleichen. Warum auch immer, erschließt sich mir auch nicht. Aber es ist halt immer irgendwas Spannendes. Es ist immer was Besonderes, was man tut. Man ist in einer Organisation oder man gehört da irgendwo dazu, wo die Leute auch ein, ja, ich will jetzt nicht ein Helden-Epos sagen, aber so wahnsinnig weit entfernt ist es davon wahrscheinlich nicht. Und das allein kann uns nie treiben als Feuerwehrler. Aber so ein bisschen was ist es schon, dass wir auch in eine Rolle schlüpfen als Feuerwehrleute, in denen wir einen professionellen Job machen müssen. Keine Frage, als freiwillige Feuerwehren, muss man dazu sagen, einen professionellen Job machen müssen und den in der Hülle Feuerwehr, in der Hülle auch Uniformen, schlüpft man ja hinein und macht dann einen, darf ich wahrscheinlich nicht sagen, einen echt geilen Job.
Nee, natürlich darfst du das sagen. Und genau das will ich ja von dir hören. Also das heißt, du würdest echt sagen, weil das vielleicht, erklär mir das nochmal vorab, bevor ich meine nächste Frage stelle. Also was ist der Unterschied zwischen der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr? Ist es wirklich nur die Tatsache, dass die einen das ehrenamtlich machen neben ihrem Beruf und die anderen machen es hauptberuflich? Oder gibt es da schon noch mehr Unterschiede, auch was die Befugnis betrifft? Was dürft ihr machen, was nicht? Wo sind die Unterschiede?
Also erstmal ist es richtig, die freiwillige Feuerwehr ist 100% freiwillig. Da gibt's so gut wie keine, vielleicht für den Kommandanten eine ganz kleine Aufwandsentschädigung, aber im Grunde, es gibt also kein Geld oder irgendwas dafür, sondern es ist 100% freiwillig. Wir haben auch vielleicht 2 Zahlen schnell oder 3 Zahlen. In Deutschland haben wir ungefähr 100 Berufsfeuerwehren und wir haben 23.000, 24.000 freiwillige Feuerwehren mit fast 1 Million Mitgliedern.
Mein Gott, okay.
Und das sind sehr viele Menschen, die einer Idee folgen und das einfach gerne tun. Und wir als freiwillige Feuerwehren schon, wenn wir jetzt gerade im Umfeld von München, sitzen jetzt gerade in Unterföhring, ist auch eine freiwillige Feuerwehr, die diesen ganzen Medienpark hier bedienen darf, mit sehr vielen Herausforderungen, die auch da sind. Wenn hier mal irgendwie vorbeugender Brandschutz sollte funktionieren, wenn es wirklich hier mal brennt, dann ist hier der Teufel los und das muss eine freiwillige Feuerwehr voll professionell machen.
Ach, tatsächlich, ihr seid dann wirklich nicht nur eingangsverantwortlich, bis die professionelle, die Berufsfeuerwehr kommt, sondern ihr seid die professionelle Feuerwehr, ja, genauso, genau, verantwortlich, genau, und genauso imstande, jeden Brand zu lösen, wie die Berufsfeuerwehr auch.
Also die Berufsfeuerwehrkollegen mögen mir das jetzt verzeihen, aber ja, das können wir.
Ist das, gibt's da einen gewissen Konkurrenzkampf zwischen, ja, jetzt lachst du aber mal ehrlich?
Nein, es gibt nicht wirklich einen Konkurrenzkampf, weil der wäre unfair. Die einen sind Profis im Sinne von berufstätig zu sein, natürlich auch mit einer anderen Ausbildung, auch noch mit anderem Material, wie wir das vielleicht bei der Freiwilligen Feuerwehr am Ende des Tages haben. Und sie haben natürlich noch mehr Einsatzerfahrung, als wir das haben als freiwillige Feuerwehren. Aber im Grunde gibt es ein paar Rangeleien vielleicht mal an der Grenze zwischen der Stadt München, wir hier zum Beispiel Unterföhring, weiß ich aber natürlich nicht, ich bin im Süden zu Hause, da mag es das schon mal geben. Und die Berufsfeuerwehr hat eben Kraft auch des Gesetzes automatisch die Einsatzleitung, wenn sie kommt. Und ansonsten ist es so, dass immer die freiwilligen Feuerwehren, der Ortskommandant hat immer die Einsatzleitung. Da gibt es keine Diskussion grundsätzlich, außer er gibt es ja aus irgendwelchen Gründen ab. Aber Einsatzleiter vor Ort ist immer der örtliche Kommandant.
Was sind die Bedingungen für mich als Otto-Normalverbraucher, bei euch mit einzusteigen? Wenn ich jetzt sage, hey, ich baue ein Hobby oder ich habe Lust auf eine weitere Beschäftigung, aus welchem Grund auch immer, ich würde gerne auch bei der Freiwilligen Feuerwehr anfangen, was wäre das?
Also ich denke mal, man sollte grundsätzlich einmal gesund sein. Das wäre wichtig, dass man also irgendwelche Krankheiten hat. Ansonsten gibt es überhaupt keine weiteren Voraussetzungen dafür. Schön wäre, wenn man ein paar Dinge mitbringen würde, die manchmal nicht schaden bei uns. Ein bisschen handwerkliches Geschick, also praktisches Geschick schadet nicht. Ein Führerschein der Klasse C, also ein LKW-Führerschein, wäre sehr gefragt, weil unsere Fahrzeuge relativ groß sind und damit immer einen LKW-Führerschein notwendig machen.
Machen wir mal konkret, wie groß sind die Fahrzeuge?
Ja, also groß, eher schwer wie groß, aber im Schnitt haben sie irgendwas zwischen 14 und 18 Tonnen, ein Fahrzeug, und das geht dann runter bis 3,5 Tonnen und geht dann hoch durchaus auch bis zu 32 Tonnen, wenn ein Vierachser-Wechsellader. Also sowas ist durchaus üblich. Also Führerschein wäre ganz gut, wenn man
nicht
sowas hätte.
Habe ich jetzt zum
nicht?
Beispiel nicht.
Ich habe gar nicht dramatisch.
In noch den gängigen Führerschein, ich habe das vergessen, wie heißt das?
B. Auf jeden Fall da, B, Führerschein Klasse B wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall noch den alten noch.
Also ich darf noch bis 7,5 Tonnen, darf ich, glaube ich, fahren. Ja, genau, Dreier Führerschein und darfst einen Anhänger fahren, alles gut.
Auch dich. Aber 7,5 reicht ja da nicht aus.
7,5, da gibt es schon genügend Autos, die auch 7,5 Tonnen, auch das würde schon helfen. Mhm. Aber der Führerschein ist nicht das Entscheidende, aber das ist relativ rar. Also es würde uns zusätzlich als Feuerwehr helfen. Im Grunde musst du Spaß an dem Thema haben, musst mitmachen mögen, musst, was weiß ich, wie oft die Feuerwehren das machen. Wir haben bei uns zweimal im Monat haben wir eine Übung, an der man teilnehmen sollte, weil wir eben den Ausbildungsstand halten müssen. Und dann gibt es eine Grundausbildung, die man erst in der Theorie, dann in der Praxis über 2 Jahre machen muss. Und dann hat man eine sogenannte MTA als Ausbildung, und das ist sozusagen ein Truppführer, und dann bist du in der Lage, wirklich ein ausgebildeter Feuerwehrmann zu sein und auch deinen Job zu machen als Feuerwehrmann auf allen Positionen quasi.
Ich bin wirklich, fällt mir jetzt gerade erst ein, hätte ich vorher nochmal recherchieren müssen. Ich blöd mal, ich hatte ja mal eine Sendung auf D-Max, die hieß Der Hobbyist. Deutschland hat Freizeit, und dann bin ich auch mal in die Rolle der Freiwilligen Feuerwehr geschlüpft. Und da musste ich dann auch ins kalte Wasser springen und mal teilnehmen. Es war sowas, wie soll ich das nennen? Es war so eine Art Bundesjugendspiel. Du kannst mir eher sagen, wie das heißt. Ja. Da ging es wirklich darum, dass verschiedene Teams gegeneinander antraten und dann gewisse Abläufe einstudieren mussten. Und das haben wir auch gemacht. Das musste ich dann innerhalb kürzester Zeit mir aneignen. Ja. Da hatte jeder, wo du es vorhin angesprochen hast, Teamwork, jeder hatte seine Handgriffe und alle haben Hand in Hand gearbeitet. Ja. So ein typisches und klassisches Manöver war das. Ja, es ging darum, quasi nach der Ankunft, wie nennt man das? Oh, ich weiß es leider. Du weißt es wahrscheinlich eher.
Wahrscheinlich weiß ich das, ja.
Schläuche aus. Es ging darum, wirklich dann Schläuche.
Also Löschangriff zu machen.
Es war wahrscheinlich genau so ein Löschangriff.
Genau,
Und dann hatten wir das Ganze unter Zeit, und ich habe mich auch ganz gut geschlagen, aber ich erinnere mich, das hat mich wirklich herausgefordert und auch schwer beeindruckt im Anschluss, wo du es jetzt so sagst, so ja, ein bisschen Interesse und so. Es ist schon auch, naja, man muss schon körperlich auch irgendwie einigermaßen fit sein. Ne?
Sollte man schon sein, ja.
Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ein Hosenscheißer sollte man auch nicht sein, ne?
Es wird helfen, wenn du das nicht bist, ja.
Na, jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, es ist ein toller Job auf der einen Seite. Beziehungsweise ist eh toll, dass ihr das alle ehrenamtlich macht. Aber es ist ja doch in der Regel gefährlich, was ihr da tut, oder nicht?
Also es sollte so wenig wie möglich gefährlich sein. Es sieht auf ersten Anhieb gefährlich aus. Aber je weniger Ausbildung, je weniger man auch an den Übungen teilnimmt, je weniger Praxis man hat, umso gefährlicher wird es für den Einzelnen. Und dann kann es schon ein gefährlicher Job sein. Aber im Grunde sind ausgebildete Feuerwehrleute, haben auch, wenn sie Praxis mit oder wenn sie entsprechende Praxis mitbringen, sind sie in der Lage, so einen Einsatz zu managen, ohne dass sie sich echt in Gefahr bringen. Denn für uns steht eins ganz im Vordergrund, auch für die Leitung oder die Verantwortung mit übernehmen, dass wir uns nie im Leben selbst in Gefahr bringen dürfen, sonst können wir anderen nicht helfen. Das ist sozusagen ein Widerspruch in sich selbst. Und diese Gefahren abzuwägen, beim Ankunft an so einer Einsatzstelle, das fordert einen schon heraus, aber auch die Führungskräfte haben spezielle Ausbildungen, die sie in die Lage versetzen, dass sie das auch leisten können. Und das tun sie sehr professionell.
Jetzt bin ich mal knallhart. Und gibt ja so ein fieses, gemeines Beispiel. Ich habe zum Beispiel, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Meine Bude brennt, du kommst und ich stehe draußen völlig perplex und sag dir, meine Kinder sind da noch drin und die Bude brennt schon lichterloh. Wie du gerade sagst, in allererster Linie müssen wir uns beschützen. Was machst du?
Also in dem Fall muss man nochmal herausfinden, wo sie gerade sind, ob sie im ersten Stock sind, ob sie im Erdgeschoss sind. Dann muss man sich auf die Schnelle ein Bild machen, inwieweit. Da muss man schon mal ganz kurz erkunden, auch wenn du noch so hektisch bist in dem Moment, logischerweise, ob man jetzt von außen mit einer Leiter dran kann, ob man die Chance hat, dass sie sich vielleicht gerettet haben auf irgendeinen Balkon oder dergleichen. Und wenn wir, es kommt schon auf die Brandausbreitung an, aber dann gibt's eben einen Atemschutztrupp, das sind die, die unter den Pressluftatmern reingehen, in das Gebäude mit Wasser, uns also selber auch nicht weiter in Gefahr zu bringen. Und dann würden die in Rekordzeit in dem Gebäude sein, mit einem Sicherungstrupp, was passiert, und würden dann versuchen, deine Familie da selbstverständlich rauszuholen, auch aus dem brennenden Gebäude.
Also dann doch in der Situation nach eigenem Ermessen sehr spontan entscheiden müssen, gehe ich das persönliche Risiko jetzt ein oder gehe ich es nicht ein?
Also wenn die Einsatzkräfte in dem Moment, auch der Trupp, der erste, der da reingeht, natürlich will ich nicht sagen, es ist vollkommen ungefährlich, aber wir haben die entsprechende Ausrüstung, wir haben die Ausbildung und sie wissen, was sie tun können. Wenn sie da reingehen und die Decke runterzufallen droht, dann werden sie nicht mehr weitergehen, weil dann hilft es jetzt mit Verlaub gesagt auch deiner Familie nicht. Ja? Wollen wir hoffen, dass sowas nie passiert, aber dann hilft es deiner Familie ja auch nicht. Sondern entweder wir können schnell was tun in dem Moment, und dann können wir schnell helfen, dann machen wir das selbstverständlich auch. Wenn es aber für alle schon zu spät ist, dann ist es auch für die Einsatzkräfte zu spät.
Ist es dir schon mal passiert? Eine ähnliche Situation?
Ja, im Brandeinsatz nicht, dass wir eine Person jetzt dort noch retten hätten können. Mal vorsichtig so. Also es gab beide Varianten, dass sie entweder auf dem Balkon gestanden sind und man hat sie vom Balkon gerettet. Dann war das zwar kritisch, aber noch zu handeln. Und natürlich gab es auch den Fall, wo es zu spät war, wo man eben nichts mehr tun konnte. Aber ich habe schon ein paar Brände miterlebt, wo sowas sicherlich der Fall war.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wir hatten einen größeren Brand bei uns in der Umgebung, bei dem wir als Feuerwehr auch dazugerufen wurden. Und dann bekommt man als Einsatzleiter von dem Einsatzleiter einen Abschnitt zugeteilt. Und in dem Abschnitt war dann auch eine Wohnung. Und in der Wohnung war man sich zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob dort Personen noch mit drin sind oder nicht. Und dann hatten wir den Auftrag, in dem Vollbrand stehenden Gebäude, also eigentlich war das fast ein Teil des Gebäudes, im Vollbrand stand, direkt daneben in die Wohnung zu kommen und dort zu helfen und zu sehen, ob da jemand war. Und die waren Gott sei Dank vorher, konnten die sich selber retten. Und dann hatten wir die Not nicht. Aber dennoch hatten wir den Auftrag, weil wir ja nicht wussten, ob jemand drin ist, mussten wir jedes einzelne Zimmer absuchen und mussten sicherstellen, dass garantiert keiner drin ist. Und dann kommt man raus und dann weiß man das und dann fühlt man sich auch eine Portion besser, wenn keine Personen mehr drin sind.
Und auch schon mal den Fall gehabt, dass jemand drin war?
Ja, haben wir auch schon gehabt.
Und?
Ja, in dem Fall, das ist ja Gott sei Dank relativ selten, so viele Brandeinsätze haben wir dann Gott sei Dank auch nicht, aber in dem Fall war es schon zu spät. Da konnte man nicht mehr helfen.
Und wie läuft das dann? Das heißt, da ist es dann wirklich so, du versuchst es noch und es ist dann einfach klar, es ist jemand drin, oder findet man denjenigen dann sogar oder wie?
Ja, den findet man dann wahrscheinlich schon, aber man muss sich vorstellen, es ist extrem verraucht in so einem Gebäude oder in einer Wohnung, in dem man die da reingeht und dann, sodass der Raucher erstmal nach oben steigt und am Boden geht es noch, also auf allen Vieren, bewegt man sich da vorwärts und versucht eben dann systematisch die Räume abzusuchen und dann kommt man möglicherweise auch auf die Person, die sich vielleicht sogar irgendwo versteckt hat, weil sie Angst hatte und dachte, sie könnte sich da jetzt irgendwie noch in Sicherheit bringen, was aber dann ein Irrglaube war. Und man muss nicht so wahnsinnig viel Rauch einatmen, um eine Rauchgasvergiftung zu haben. Und dann ist man eh schon ohnmächtig und dann sagen wir, der Rest macht dann der nicht mehr vorhandene Sauerstoff und dann ist vorbei.
Aber du hattest noch nie die Situation, dass du wirklich quasi direkt, ich will dich knacken hier. Ich will,
ja,
das interessiert mich. Aber, ja, nee, um Gottes Willen, das interessiert mich halt, Freddy, weil das ist ja schon, also mein Gott, wie du sagst, wahrscheinlich jedes Kind hat irgendwann mal davon geträumt, Feuerwehrmann zu sein. Mhm. Und dann kann man das auf die eine Seite erzählen. Und das ist sicherlich toll, auch hin und wieder bewundert zu werden von kleinen Menschen, großen Menschen oder auch beleidigt. Da kommen wir später auch noch zu.
Ja.
Eine der Schattenseiten. Aber ich stelle mir das einfach vor, in der Situation zu sein. Ich kann das ganz offen sagen. Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund von mir, der ist Polizist. Mhm. Und der hat zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit eine sehr unangenehme Erfahrung. Der ist nämlich
ein Mensch in einem PKW von der Fahrbahn abgekommen, der hatte einen Herzinfarkt, ist dann von der Fahrbahn ab und es war dummerweise eine Brücke da und dann ist er ins Wasser und dann sind die Jungs da kurzerhand, also dann hat man eine Tapferkeitsmedaille oder ähnliches, weiß nicht, wie man das so schimpft heutzutage, bekommen, rein. Mein Kollege hat sich da auch sehr verletzt an der Hand. Und dann haben die versucht, diesen Mann da rauszuholen. Ja. Haben sie dann irgendwann auch, sind dann da reingetaucht und haben den geholt. Ja. Leider war er schon tot. Aber das hat, kann ich sagen, wie so vieles anderes, ist ein super Typ. Aber der hat schon... Ich bewundere ihn dafür, dass er immer noch wirklich ein saucooler Typ ist, der sich immer wieder Mühe gibt, die ganzen Dinge objektiv zu bewerten. Aber manchmal erlebt er schon Sachen und da braucht er auch eine Weile, bis er damit klarkommt. Und deswegen frage ich das so, weil das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja eben nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und vielleicht hat man auch mal Erlebnisse, wo man dann doch mal ein paar Nächte oder sowas mit beschäftigt ist.
Also das Thema Brand ist ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so verbreitet, wie das vielleicht jetzt früher mal der Fall war. Also sicherlich ist das nur noch ein Bruchteil dessen, weil eben viel vorbeugender Brandschutz und Brandmeldeanlagen und dergleichen, dass das nicht auch immer diese Ausprägung hat. Also die Brände sind eher geringer. Was wir deutlich mehr haben, ist sogenannte technische Hilfeleistung und das ist ein Thema Verkehrsunfälle. Wir haben jetzt deutlich mehr Verkehr, da passiert auch mehr, da passiert von den Radfahrern über den PKW bis zu dem heutigen Thematik da mit den LKWs, gibt es eben schwere Unfälle und da ist eher die sogenannten posttraumatische Reaktion, die man dann hat. Da kann schon was passieren. Da gibt es auch von mir Erlebnisse, die ich heute noch habe, wo ich vor 30 Jahren im Einsatz war und heute noch jeden Handgriff erzählen könnte, wie das war. Und das ist das, was eher noch prägend ist anschließend und wo man in der alten Zeit nicht so wahnsinnig damit umgegangen ist, nicht umgegangen im Sinne von, man hat einfach nichts gemacht, sondern man hat es einfach ausgehalten, hat nachher nochmal sogenanntes Einsatzbier anschließend getrunken, da war das Ding durch. Und bist eher Held, musst aushalten, fertig. Das ist heute Gott sei Dank so nicht mehr. Und der Held zeichnet sich dadurch aus, dass er sagt, dass es ihm nicht gut geht anschließend. Das finde ich ganz wichtig. Und es gibt sogenanntes KIT, Kriseninterventionsteam, das wir auch anfordern können, was wir auch schon öfter mal angefordert haben, um auch uns zu helfen. Nicht nur den Beteiligten in dem Unfall oder an der Einsatzstelle oder an dem Unglücksort, sondern auch uns selbst zu helfen. Und wir sind eben nicht aus dem Holz geschnitzt, dass das alles automatisch aushält. Auch sind vielleicht junge Kollegen dabei, die sowas noch nie gesehen haben. Aber die Alten sind genauso wenig gefeit davor. Muss mir niemand erzählen, dass wenn der 40er dabei war, dass er nicht trotzdem noch hatte erst gestern mal so einen Fall, wo ich lang drüber nachgedacht habe, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Und
was meinst du?
Wir fahren auch sogenannte First Responder. First Responder ist... Dann sind wir in dem therapiefreien Intervall unterwegs, bis der Rettungsdienst eine Chance hat, da zu sein. Das ist eine freiwillige Leistung, die Feuerwehr macht. Wir sind eben jetzt in ländlichen Gegenden und machen das da draußen und fahren da relativ viele. Also ich würde fast sagen, fast in der Woche 2, 3 solche Einsätze, wo wir eben relativ schnell auch draußen sind, als Feuerwehr helfen können. Ein kleines Auto sind wir ran und da war eben jetzt eine laufende Reanimation. Das heißt, kennst du ja.
Nach einem Unfall oder Herzinfarkt?
Zu Hause war das die Geschichte. Und dann war es eben so, dass das eben von einem Feuerwehrkameraden der Vater war. Und den haben wir dann reanimiert. Und dann musste ich auch selber noch mit ran und drücken. Und dann muss ich sagen, das hat mir anschließend schon zu denken gegeben. Das muss ich sagen. Also ich habe wirklich drüber nachgedacht, die Bilder. Man sagt immer so, wenn die Bilder wiederkommen nachher. Und habe selber mit mir überlegt, ob das alles so passt. Und ging aber nach 2, 3 Tagen, ging es wieder ganz gut. War das kein Problem. Aber das hat mich schon belastet, auch wenn man Leute eben kennt, denen man hilft. Das ist oftmals nicht ganz so einfach.
Du meinst quasi, wenn man jemandem beim Sterben zuguckt, so gesehen, ne?
Ja, und wenn man den noch kennt. Also das ist eben so, wenn manchmal ist ja auch gerade bei Unfällen ist es so, dass eine gewisse Anonymität, weil denjenigen kennt man nicht und wir haben auch eine Rolle und die muss man natürlich ernst nehmen, professionell tun. Da ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, dass man da jegliches Mitgefühl in dem Moment hat, sondern wir müssen helfen und müssen das gut tun. Wenn man aber jetzt jemanden noch kennt oder vielleicht noch extremer mit Kindern oder dergleichen, dann wird es schon ganz schwer.
Ich bin unheimlich bereit, von mir selber Dinge preiszugeben, aber da möchte ich jetzt nicht demjenigen, der mir da auch nahe steht, na, gegenüber den Respekt verlieren. Deswegen will ich gar nicht zu viel sagen, aber aus meinem engen Bekanntenkreis heraus, was auch mal eine ganz furchtbare Geschichte passiert, und da ist, geht's um Flugzeugabsturz, und dieserjenige ist dann da auch gestorben bei diesem Flugzeugabsturz. Und das Schlimme war, dass dann in der Berichterstattung danach, die ist natürlich rigoros dir und deinen Befindlichkeiten gegenüber, weil das, denen ist ja deine Emotionalität dann egal, aber diese Information dann danach, dass es hieß, dass, weil als die Maschine ist offenbar dann abgestürzt und die Menschen haben aber offenbar teilweise noch überlebt und haben dann wohl bestialisch geschrien. Okay. Ja. Bestialisch geschrien in diesen Flammen und sind dann da zu Tode gekommen. Ja, und das war wirklich für mich durch diesen emotionalen Bezug, den ich hatte, habe ich das wirklich Tage, Wochen, nur diese, ich war ja gar nicht da. Aber ich hatte dieses Bild dann, was in meinem Kopf entstanden war, nicht, bekam das nicht mehr raus. Und das hat es für mich noch so viel unerträglicher gemacht, dass ich mir diese Person, bis dahin war es noch relativ abstrakt, ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Aber dann plötzlich war dann dieses Bild dazu da. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in deiner Situation, dass ich jemandem auch beim Sterben, das eine ist ja, er stirbt, er liegt da bewusstlos vor mir, aber dass er quasi noch kämpft und ich ihm und so quasi um meine Hilfe erbittet und ich auch alles gebe, ich kann nicht mehr. Das stelle ich mir grauenhaft vor. Ist dir sowas in der Richtung schon mal passiert?
Ja, ja, schon. Eben jetzt solche Fälle, wie eben beschrieben, als Responder passiert uns das öfter mal, dass wir eben solche Fälle haben. Auch wieder Leute, die wir sehr gut oder besser kennen. Und dann ist halt irgendwann, versucht man halt zumindest noch so weit zu reanimieren, dass es mit den Rettungswagen quasi schafft, dass wir haben halt irgendwie einen, versuchen alles, was irgendwie Menschen möglich ist, dass wir ihnen in ärztliche Hände geben können, dass wir halt jetzt dieses therapiefreie Intervall so gut wie möglich therapieren können und alles geben, was möglich ist. Und wenn wir dann jemanden noch in den Rettungsdienst, dem Notarzt übergeben können, dem Hubschrauber, und dass er dann in beste ärztliche Hände kommt, da fühlt man sich ein bisschen besser. Das ist schon so, aber in vielen Fällen ist halt auch die Reanimation dann erfolglos.
Hast du schon mal verletzt in einem Einsatz? Zu Schaden gekommen selber?
Nicht wirklich. Mir irgendwie hier eine Scharte oder so. Aber nichts Ernsthaftes. Passiert Gott sei Dank auch relativ wenig. Jetzt auch in meiner Feuerwehr, muss ich sagen, sehr selten. Und waren im Grunde nur Kleinigkeiten, die mal irgendwie passiert sind. Aber wirklich unerheblich. Aber das gibt's auch ganz anders, ja? Ganz anders.
Also ich habe jetzt zum Beispiel in München hier, es ist ja immer wieder erstaunlich, ist ja so ein Quatsch, natürlich nicht einzigartig, aber also die Art und Weise, wie die Isar hier innerstädtisch genutzt wird, ist ja tatsächlich deutschlandweit, ist selten, ne? Ich weiß nicht, ist es unvergleichlich, vielleicht nicht, aber es ist ja schon, also dass es so erlaubt ist, also im Rhein kommt keiner auf die Idee, glaube ich, ja gut, an manchen Ecken ganz vielleicht ein bisschen, aber grundsätzlich im Rhein ist es nicht sinnvoll zu baden und an vielen anderen großen Flüssen nicht. An der Isar kann man das toll, auch dank diverser Renaturalisierungsprojekte und so weiter. Aber leider muss man ja sagen, dass da auch jedes Jahr inzwischen immer wieder vor allem Kleinkinder zu Tode kommen. Und vor allem dir, das ist ja das Schlimmste. Ich habe selber drei Kinder, deswegen musste ich mich damit zwangsläufig immer wieder auseinandersetzen. Und jedes Mal, wenn dann ein Helikopter über der Isar kreist, weiß ich immer schon Bescheid und kriege schon wieder ein Kloß im Hals. Ja. Die gehen ja einfach, ist ja eben nicht so, wie man sich das vorstellt aus dem Fernsehen, dass dann irgendjemand anfängt, um Hilfe zu rufen, sondern die gehen ja einfach wie ein nasser Sack unter, ne, so kleine Menschen. Hast du mit sowas schon mal Berührung gehabt? Menschen, die ertrunken sind?
Ja, leider Gottes, weil wir in unserem Gebiet, also auch in meinem Einsatzgebiet, das ist eben südlich von München, das ist auch ein Teil dieser Floßstraße, die da geht, erst ein Stückchen Kanal, dann die längste europäische Floßrutsche, und dann geht's in die offene Isar, und das ist einer der sicherlich sehr schönen, von Icking, sage ich mal, bis Großes Lohe, einer der schönen und total naturbelassenen Teile der Isar, die extremst bevölkert wird von allen möglichen Arten von Freizeitsportlern. Und jetzt haben wir an der Stelle auch mal erlaubt zu sagen, dass ich und wir als Feuerwehrler überhaupt kein Verständnis mitbringen für die Leichtsinnigkeit, die da an den Tag gelegt wird. Da gibt's Leute, die mit irgendwelchen noch so professionellen Kajaks auf der Isar unterwegs sind, das mag schon ganz witzig sein, wenn das ein reißender Fluss ist. Aber wenn man dann jemanden fragt und sagt, der Fluss ist schon fast Unterkante von der Schäftleiner Brücke, und dann fragt man, findest du das in Ordnung, wenn du da drinnen bist? Und da kommt so eine braune Brühe durch, die wirklich jetzt Hochwasser und extreme Strömungsgeschwindigkeiten, und dann finden die da gar nichts Besonderes dran und haben eigentlich gar kein Problem. Und dann 500 Meter weiter ist es so, dass immer niemand mehr hin kann, außer dem Hubschrauber. Und wir müssen dann unter extremen Bedingungen uns da irgendwie durchschlagen zu Leuten, die es komplett überschätzt haben oder sich überschätzt haben oder die Situation komplett falsch eingeschätzt haben. Und das sind lange Einsätze, die dort sind. Und das ist wirklich übel. Und wir bringen uns auch selbst in Gefahr bei sowas. Wir haben ein Schlauchboot und können dann versuchen, dann natürlich zu retten, sind aber auch auf der strömenden Isar den gleichen Gefahren im Grunde ausgesetzt. Und wir sagen selber, da dürfte eigentlich keiner reingehen, aber wir gehen da rein. Und das ist wirklich sehr, sehr ungut, was da passiert draußen, und die Leute sind vollkommen unverantwortlich, auch mit ihrem Umfeld, was da passiert. Und da haben wir natürlich schon mehrere rausgezogen aus der Isar, klar.
Und alle lebendig?
Solche und solche, ja. Ich muss ehrlich gestehen, jetzt sind die Einsätze mehr, in denen irgendwelche Boote oder irgendwelche, sag ich mal, billigst Schlauchboote verunglücken mit nicht ganz nüchternen Passagieren auf den Booten. Das passiert jetzt öfter, und die retten sich schon irgendwo hin, und von dort müssen wir sie irgendwie abbergen und dann über Hubschrauber oder dergleichen. Eben, aber sie haben sie vielleicht leicht verletzt oder sag ich mal, normal verletzt, ohne dass es lebensbedrohlich wäre. In früherer Zeit war das eher mal so, dass jemand irgendwie abgestürzt ist oder reingefallen ist in die Isar, und der dann bei uns, gerade in unserem Bereich, weil wir eben der Kanal dort in die Isar mit übergeht, und dort ist ein Rechen, und dann weiß man, was da passiert, und da fängt man sich dann, und dann kommt die Ortsfeuerwehr und muss denjenigen retten dort. Nicht mehr retten, sondern bergen. Das ist dann nicht so schön.
Ich merke, was ich lustig finde, du weichst mir immer aus. Ist das ein Abwehrmechanismus, ein Schutzmechanismus auch von deiner Seite, oder ist das eine Berufspflicht?
Krankheit.
Oder ist es so, dass du einfach grundsätzlich versuchst, so diese emotionale Schiene, die ich ja gerade ein bisschen versuche bei dir zu knacken, weil mich einfach interessiert, wie du als Mensch damit umgehst. Yeah. Ich merke, du weißt dem aus, warum tust du das? Selbstschutz oder?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, zum einen will man das ein oder andere dort gar nicht so preisgeben in dem Moment, wie man sich da fühlt. Weil man ja in dieser Rolle, in der man, ich nenne es jetzt mal Rolle despektierlich, aber in der Rolle, in der man sich als Feuerwehrmann seinen Job macht, ja ein anderer ist als der Privatmann, der nachher wieder rausschlüpft aus seiner Rolle. Und dann sind wir bei den Posttraumatischen, dann kommt der Privatmann und dann kommt er mit dem nicht zurecht, was er 2 Stunden vorher erlebt hat. Aber in der Rolle selbst, ja, das habe ich alles erlebt, was du gesagt hast. Jeden einzelnen Fall habe ich schon mal erlebt, und der war halt unterschiedlich krass, wie ich anschließend damit umgehen konnte oder nicht. Und drum sprechen wir ja immer über das Einsatzgeschehen, und da sehe ich das ein bisschen distanzierter, vielleicht ein bisschen mehr aus einer professionelleren Brille. Wenn wir anschließend drüber sprechen, was danach passiert, dann erwischt du mich persönlicher, sagen wir so.
Mhm. Aber jetzt unterhalte ich mich mit Freddy, dem Menschen, oder dem Feuerwehrmann. Mit wem unterhalte ich mich gerade?
Wenn meine Antworten so rüberkommen, wo sie gerade auffasst, dann mit dem Freddy, dem Feuerwehrmann. Und wir haben, wenn ich das sagen darf, wir haben ja quasi zwei Hüte auf, wenn man so will. Wir haben einmal den professionellen Teil der sogenannten roten Feuerwehr, also mit den Autos und alles, was wir als Feuerwehr machen. Und da gibt es ja immer einen Feuerwehrverein dazu. Sozusagen die blaue, weil unsere Uniform in blau ist. Deswegen sagen wir, das ist die blaue Seite und die rote Seite. Und auf der blauen Seite, das ist das Thema Kameradschaft, wie das gemeinsam gelebt wird, wie man sich nachher nach solchen belasteten oder überhaupt nach Einsätzen, wie man sich nachher auch gegenseitig aufrichtet, wie man sich hilft, wie man junge Kameraden mitnimmt, wie man einfach umgeht mit den Situationen. Und dort, das ist etwas, was einem, denke ich, fast am meisten gibt an der Feuerwehr. Wenn man ganz ehrlich ist und in sich selber hineinschaut, das ist diese Kameradschaft, die gegenseitige Wertschätzung, die man dort auch hat, und man gemeinsam etwas leistet und dann gemeinsam auch nachher vielleicht eine Portion leidet, aber auch gemeinsam durchkommt durch die ganze Geschichte. Und die Feuerwehr ist ja nicht nur brutalste posttraumatische Ereignis ist, sondern wir haben ja wahnsinnig viele schöne Sachen dabei, auch als Feuerwehr. Und das Schöne bezeichne ich immer, wenn man jemanden helfen kann, wenn man jetzt eine Reanimation hat, die erfolgreich war, wenn man jemanden aus seinem Auto retten konnte, wenn man jemanden seinen Brand löschen konnte und der rausgekommen ist aus dem Gebäude, wenn man jemanden einen halben Meter Wasser aus dem Keller pumpen konnte, wenn man, weiß der Teufel was, 1000 Beispiele, ja? Auch wenn man den vielleicht etwas verrückten Schlauchbootfahrer auf der Isar dann geholfen hat, dann ärgere ich mich anschließend schon, dass der Typ überhaupt da reingegangen ist in die Isar. Aber in dem Moment freue ich mich, dass ich ihm helfen konnte, dass es ihm gut geht und alles fein. Und viele Leute sagen, ah, jetzt haben wir euch umsonst gerufen, das war gar nicht so schlimm. Sage ich, nein, für das sind wir da. Wir kommen sehr gerne und wir freuen uns, wenn wir wieder fahren können und nichts tun mussten. Dann ist es für uns viel schöner, wie wenn wir irgendeinen schweren Verkehrsunfall haben, wo wir gar nichts mehr tun konnten.
Was war das Schönste, was du je erlebt hast? Wenn du schon dabei bist, versuchen wir es mal so rum. Ui. Ein schönes Erlebnis, was dir in Erinnerung geblieben ist. Wo du irgendwie auch vielleicht gemerkt hast, Mensch, dafür mache ich den Scheiß hier.
Schöne Erlebnisse. Ja, vielleicht zwei Varianten. Einmal ist das Thema Verkehrsunfall. Wenn eben du kommst zum Verkehrsunfall dazu, Adrenalinspiegel ganz oben, extreme Anspannung, alles liegt irgendwie kreuz und quer durch die Gegend, versuchst die Einschaltstelle abzusichern, alles gut. Und dann war eben einmal so ein Fall, wo wir, es war sogar ein Ehepaar, die vermeintlich sehr schwer eingeklemmt waren in dem Auto und wir aber die Chance hatten, weil das einfach Glück war, ein bisschen, ja, sagen wir, hat uns ein bisschen Fortuna zugespielt, dass das Auto ganz stabil war in dem Fall und wir konnten die relativ schnell aus dem Auto befreien und die hatten relativ wenig und die waren so glücklich, die haben sich quasi schon tot gesehen in dem Auto und waren das aber nicht und konnten ihrem Glück gar keinen Ausdruck verleihen, dass sie jetzt noch leben anschließend und dass das passt und die haben uns durchaus eine Portion, ich sage jetzt mal ein Häkchen geliebt, ja, anschließend. Die waren wirklich ganz glücklich. Und das Ehepaar.
Haben euch umarmt wahrscheinlich, sind um den Hals gesprungen.
Ja, gut, so gut waren sie jetzt eigentlich, aber noch nicht im Moment, aber zumindest die Hand gehalten und so. Also wirklich ein persönlicher Kontakt. Und das war etwas, was mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht hat in dem Moment oder sehr ein Glücksgefühl gebracht hat. Und dann gab es noch mal eine andere Geschichte, da hat man mal, es war ein Mädel, glaube ich, das ist aber schon relativ lang her, weil es ihm so leider Gottes so selten vorkommt, ein Mädel, das auch einen schweren Verkehrsunfall hatte und die wir auch gerettet haben aus dem Auto und die auch überlebt hat und alles gut. Und die hat sich dann nach einem Vierteljahr von selbst gemeldet und es kommt sehr selten vor, dass das passiert. Und die hat sich dann gemeldet und hat gesagt, ja, sie wollte sich bedanken bei uns für das, dass wir ihr geholfen haben und kam dann wirklich auch in die Feuerwehr. Wir hatten Übung, die kam dann, hat uns eine Brotzeit ausgegeben und das hat uns wahnsinnig Spaß gemacht, dass es sowas gibt, dass es jemand erkennt. Wir tun das ja gern und wir brauchen ja nichts dafür. Ja? Uns muss keiner Brotzeit ausgeben, aber einfach das anzuerkennen, dass wir geholfen haben und dass es eine Hilfe gab und dass die funktioniert hat, das allein ist schon super und die ist damals gekommen, das kann ich mir nur wie heute erinnern, das war ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Erlebnis.
Kann ich verstehen. Finde ich auch völlig legitim, dass man sich, also auch wenn du, wie du gerade sagst, es ist nicht einfordert oder so, aber wenn man das wertschätzt, was man tut, finde ich, gilt, glaube ich, für alle Menschen, dass das ein unheimlich schönes Erlebnis ist. Jetzt bist du ja in deiner Freizeit Feuerwehrmann und was bist du eigentlich in deinem anderen Leben vom Beruf?
In meinem anderen Leben vom Beruf.
Entschuldigung, was bist du eigentlich in deinem Leben von Beruf?
Was machst du sonst, wenn du nicht Feuerwehrmann bist?
Genau. So ist die Frage. Entschuldigung.
Wenig Platz. Nein.
Das ist, ich stelle die Frage nochmal. Mein lieber Freddy, was machst du von Beruf? Wenn du nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, was machst du beruflich?
Ich bin bei MAN, Truck and Bus, und bin dort verantwortlich für das sogenannte MAN Individual. Wir machen alles, wo die Serienproduktion aufhört, fangen wir an und machen Vorbereitungen und Umbauten an den Chassis, die wir produzieren. Das geht auch bis zu Feuerwehrautos, Kommunalfahrzeuge, Holzfahrzeuge, Baufahrzeuge, Fernverkehrsautos, alles, was wir ab Band so nicht liefern können, machen wir in unserer Individualschiene.
Okay. Und das heißt, bist auch hast eine Begeisterung für Trucks, für große Autos, für Feuerwehrautos?
Kann man so, ja, absolut, ja.
Ist das so? Also du?
Ja, ja, schon. Also es ist schon eine Passion in jeglicher Hinsicht. Das passt schon gut zusammen. Ich habe einen LKW-Führerschein und bin auch bei der Feuerwehr eingestiegen als Maschinist, natürlich als Autofahren, und bin dann gleich nach meinem Fahrzeugbaustudium bin ich bei MAN eingestiegen und bin auch jetzt 34 Jahre bei MAN. Und da wahrscheinlich auch schwer wegzudenken, aber es ist, ja, man hat da viele verschiedene Positionen durchlaufen und es ist auch gar nicht ganz so einfach, das miteinander in Einklang zu bringen. Und was ganz interessant vielleicht war, ein bisschen mehr, wenn du sagst, du willst da hineinhören, hatte ich damals so ein Coaching und so Diskussionen, da ging es um das Thema Work-Life-Balance, wie man da umgehen konnte damit. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt den mutigen Weg und frage jetzt mal, ob das eigentlich überhaupt zu vereinbaren ist. Ich habe dort eine leitende Position, in der ich sehr gefordert und eingespannt bin und auch im Kopf dabei sein muss. Und dann parallel noch eine Feuerwehr zu leiten, ist es nicht ganz so einfach.
Du hast zwei leitende Funktionen quasi, ja, sowohl bei der Freiwilligen Feuerwehr als auch, ja, in deinem Berufsleben.
Genau. Und das ist jetzt nicht, war nicht immer ganz so einfach. Und ich hatte auch den Eindruck, dass mich das zwischendurch schon mal belastet, das Thema. War also ein bisschen verschrien als Handykommandant, weil ich natürlich jetzt sehr viel mit den Medien, kann man das schon ganz gut machen, war aber immer, sage ich mal, schon on track, was passiert. Habe aber eine gute Mannschaft, die das super geleistet hat oder lösen konnte, die Themen. Und dann habe ich eben da mal gefragt, wie das denn ausschaut mit der Work-Life-Balance. Und dann kam für mich vollkommen überraschend raus, dass dann der Coach gesagt hat, ja, also ich bin fest davon überzeugt, die Feuerwehr tut mir gut. Dann war ich total überrascht, weil ich habe wirklich definitiv das Gegenteil erwartet. Und dann hieß es, ja, tut dir gut. Da habe ich nochmal nachgefragt, wie und wo und was. Und dann gesagt, ja, eigentlich ist das ganz einfach, weil ganz offensichtlich mir die Feuerwehr den Ausgleich bietet, um auch mal runterzukommen von den Themen, die ich jetzt im Geschäftsleben habe, und einfach komplett umzulegen, den Schalter auf eine ganz andere Thematik und damit immer das eine vom anderen ausblenden kann. Also wenn ich jetzt in der Feuerwehrgeschichte bin, dann denke ich nie, never ever an mein Geschäft. Und wenn ich im Geschäft bin, denke ich nicht an das Thema Feuerwehr. Und das ist, offensichtlich tut mir das gut, und mir hat allein die Tatsache, dass das positiv beschieden war, schon so gut getan, dass ich gleich nochmal eine Legislaturperiode draufgelegt habe als Kommandant.
Okay. Hört sich nach einem vernünftigen Modell an. Jetzt fehlt natürlich noch eine entscheidende dritte Säule. Hast du Familie?
Ja.
Okay. Welche Rolle spielt denn, in diesem Dreieck, ja, dann die Familie?
Ja. Die spielt, wie es so oft oder eigentlich wie immer, spielt sie eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und ich kenne meine Frau jetzt sehr lang. Und meine Frau hat mich schon kennengelernt, da war ich schon bei der Feuerwehr. Und sie wusste quasi, was sie sich da einkauft, wenn ich das so sagen darf. Und sie wusste ganz genau, mich gibt's noch mit Feuerwehr oder nicht. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Und dann war ich aber noch im Studium und habe dann bei der MAN begonnen.
Wie alt warst du, als du deine Frau kennengelernt hast?
Ich war, jetzt muss ich überlegen, 22.
22, boah.
22.
Das heißt 42 Jahre hast du gesagt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Und okay, und wie viele Jahre sind es mit der Frau auch schon?
In
die Richtung, ja.
Okay. Jede Menge. Also ja, da war ich schon ein bisschen dabei, aber noch relativ jung, vier, fünf Jahre dabei im Grunde bei der Feuerwehr. Und da hat sie eben schon gewusst, auch am Land jetzt aufgewachsen, sie kannte schon das Umfeld, aber Feuerwehr war ja gar nicht so ganz bewusst, aber durch mich hat sie sehr schnell kennengelernt, was das bedeutet, dass es eben keine Überlegung gibt, wenn dieser Funkalarm im Pfemmer, also früher haben wir so Piepser immer gehabt, heute geht's alles Handy und so, aber wenn eben dieser Alarm geht, dann gibt's keine Überlegung, ob man dann jetzt ausrückt oder nicht. Ich sage immer, wenn
einer beginnt, du hast ein Handy, also ja, genau, ach so, an der Stelle, das sollte ich vielleicht nochmal sagen. Normalerweise heißt immer Handys aus, das gilt für ein Set beim Fernsehen, ja, genauso wie hier jetzt bei dem Podcast. Mhm. Der Freddy hat eine Ausnahmegenehmigung, und zwar ist das Handy tatsächlich an, denn er könnte jederzeit angerufen werden und dann heißt es, Tommy, sorry, tschüss, vorbei, ich muss jetzt gehen.
Macht natürlich jetzt bei den jetzigen Verkehrsverhältnissen nicht wirklich Sinn. Aber ich würde den Alarm auf jeden Fall kriegen. Und bei dem Alarm, nachdem ich ja jetzt, ich bin seit einem Jahr kein Kommandant mehr, aber eben Führungskraft und muss jetzt dann zurückmelden oder möchte zurückmelden, dass ich nicht kommen kann, weil es könnte ja sein, dass ich auf der Anfahrt bin, dann wäre das auch gut. Und so kann der Kommandant, der jetzige amtierende Kommandant, sehen, ob ich mit dazukomme oder nicht. Und dann kann er ein bisschen sortieren, was er an Führungskräften noch zu erwarten hat.
Gibt es eigentlich Verfallsdatum für diesen Beruf, Freiwillige Feuerwehr?
Ja, 65 gibt es als Verfallsdatum.
Du sagst es, was du bist?
59.
59, okay.
Werde.
Ein paar Jahre hast du noch und dann musst du dich irgendwann verabschieden, schweren Herzens.
Dann muss ich mich definitiv schweren Herzens verabschieden und ich sage immer, es gibt keinen Grund, also wenn nicht irgendwas anders passieren sollte, keinen Grund, warum ich aufhören sollte bei der Feuerwehr. Und wenn sie mich lassen alle, dann werde ich dabei bleiben bis zum 65.
Als Maskottchen.
Ja, vielleicht nehmen sie mich anschließend nur als Maskottchen mit oder als Alleinunterhalter, keine Ahnung. Irgendeinen Job werden sie haben.
Okay, Entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen, du warst gerade dabei, du bist mit deiner Frau in genau. privatster ja, Atmosphäre ja, ja. und deine Frau sieht dieses Ding da, dieses weiße Gerät blinken, bimmeln, was auch immer, macht die dann dich. Was ich gerade mache, ist eben einen Faustschlag ins Gesicht gegenüber zu simulieren. Was macht die dann? Hand aufs Herz. Wird die dann sauer, dreht die mit den Augen und sagt, in drei Teufelsnamen, hau ab! Oder?
Nein, jetzt muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, dass bei uns funktioniert es so, das ist natürlich auch schon eine eingespielte Geschichte, bei uns funktioniert es so, also wenn es nachts zum Beispiel ist und man jetzt schläft und aufwacht.
Wie viel Prozent, ganz kurz, da werde ich dazwischen, wie viel Prozent der Momente, wo es dich erreicht, also ein Notruf erreicht, sind in der Nacht, während du schläfst?
Boah, wie viel Prozent? 20, 30, 20,
das
30,
ist ja schon hart.
In dem Dreh. Dann geht eben dieser, nicht nur das Handy jetzt, sondern geht auch dieser Funkalarmempfänger, der piepst wie wild. Und das ist eben schon ein, und dann geht noch die Sirene dazu, aber die ist jetzt weniger interessant.
Bei dir zu Hause?
Nicht bei mir zu Hause, sondern im Ort.
Okay.
Im Ort. Ach so, im Ort. Okay. Im Ort geht auch die Sirene noch dazu. Also es geht der Funkalarmempfänger, die Sirene und das Handy. Also
das heißt, die ganze Nachbarschaft, alle sind wach, wenn was los ist.
Ja, wir sollen ja mitkriegen, dass die Freiwilligen was tun, weil sie schlafen weiter und wir fahren jetzt raus. Also ich habe da überhaupt kein Mitgefühl für irgendjemanden, dem nicht passt, dass die Sirene geht. Der braucht bloß bei uns anfangen, da kann er auch aufstehen.
Oh, ich merke, da treffe ich einen wunden Punkt. Da gibt es Leute, die sich beschweren.
Ja, da gibt es Leute, die sich beschweren. Da habe ich dann wenig Verständnis dafür, sage ich mal. Weil das ist eine freiwillige Geschichte, die wir tun. Gilt ja für die Berufsfeuerwehr genauso. Wir fahren jetzt nicht mitten in der Früh um 3 mit Martin, sondern mitten durch die Ortschaft. Aber wenn eine kritische Kreuzung oder was ist, dann ist mir das ehrlich gesagt vollkommen egal, ob da jetzt mitten in der Nacht ist oder nicht. Nicht, weil wir müssen, sondern weil ich auch der Meinung bin, dass es nicht schadet, wenn die Bevölkerung mitkriegt, dass es eine Feuerwehr gibt, die gerade jetzt im Moment ein Menschenleben versucht zu retten, während sie gemütlich sich in ihrem Bett noch einmal umdrehen.
Wo wir jetzt doch wieder beim Thema Wertschätzung wären.
Wären wir jetzt schon beim Thema Wertschätzung? Jetzt machen wir schon schnell die Frau fertig.
Ja, genau. Entschuldigung, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Ich bin vielleicht einer. Ich habe also viele brennende Fragen.
Ja? Aufstehen ist wirklich spannend, weil das funktioniert bei uns ganz einfach. Meine Frau steht auf, schaut, dass ich noch einen Pullover kriege, weil ich immer gerne mit dem T-Shirt nur ausrücke. Dann kriege ich noch einen Pullover verordnet. Und dann das andere Zeug liegt auf dem sogenannten Einsatzstuhl schon zurecht. Das schickt schon irgendwie die Hose. Ja, weil sonst kommst du nicht, wenn du erst
der steht immer bereit. Musst, also der steht immer bereit. Ein Stuhl im Zimmer, im Schlafzimmer.
Ja, das ist der Stuhl, wo man vielleicht so sein Zeug üblicherweise drüber hängt und da schaue ich halt immer drauf, dass ich noch ein paar Socken dabei habe und dass irgendwie so der Rest da ist oder irgendwie Jogginghose oder dergleichen. Und dann, ganz wichtig, dann gibt sie mir einen Autoschlüssel, dann schaut sie, dass ich vernünftige Schuhe anziehe und dann schaut sie, dass auch das Garagentor aufgeht, weil sonst ist das auch kritisch. Und so
steht also mit auf,
die steht, ja, die steht immer. Die seit der Hunderte, um nicht zu sagen tausende Einsätze ist sie mit aufgestanden, immer.
Und wartet sie dann auch, bis du wieder da bist?
Sogar? Nein, sie schläft tief und kommt zurück und will dann auch nicht unbedingt wissen, was los ist, weil sie schläft dann. Das ist auch sehr praktisch, dass sie so gut schlafen kann. Aber sie hilft mir auf jeden Fall weg. Und das tun nicht alle Frauen, glaube ich, von Feuerwehrlern. Aber da ist meine Frau sicher ein ganz besondere Ausnahme, vielleicht, weiß ich nicht. Aber es hilft natürlich sehr, weil man in dem Moment, ja, der Adrenalinspiegel auf maximal Anschlag ist, nach heute noch, nach tausenden Einsätzen immer noch genauso ist. Und das hilft auch, die eine oder andere Thematik rechts und links einfach auszublenden, ja, dann ist einfach das T-Shirt oder der Pullover überhaupt nicht so wichtig, weil ja im Kopf schon abläuft, was man jetzt zu tun hat.
Was für ein, beschreib mal dieses Gefühl, wenn es dann bimmelt. Du sagst Adrenalin, ist da auch, spielt Angst eine Rolle? Hast du Angst, wenn du dann dich auf den Weg machst?
Mm-mm. Angst, glaube ich, fühlt sich anders an. Das ist nicht Angst, sondern es ist extreme angespannt sein. Sagen wir, jetzt kommt auch ein bisschen noch auf die Rolle an. Als normaler Feuerwehrmann kennt man seine Dinger und schaut, was jetzt draußen passiert. Der kriegt das ja auch nicht mit in der Führungsrolle. Kriegt man jetzt schon mal die Information mit, was für Art von Einsatz ist. Das brauche ich am Anfang schon, um mich noch mal ein bisschen runterzufahren. Wenn irgendwie Baum über die Straße oder dergleichen ist, ist das weniger dramatisch wie Verkehrsunfall mit Person eingeklemmt. Dann ist wirklich höchste Eile angesagt. Aber Angst ist es nie, sondern es ist extremes Angespanntsein und natürlich Vorbereiten auf das, was jetzt auf einen zukommen kann. Weil man weiß ja nie, das ist auch Teil des Adrenalins, denke ich, man weiß ja nie, was jetzt passiert. Das ist wie wenn du jetzt irgendwie im Auto fährst und plötzlich erschrickst, dann merkst du es auch. Adrenalin, du bist plötzlich hellwach, auch wenn du müde bist, weil jetzt gerade etwas passiert ist, was für dich vollkommen überraschend war und der Zustand hält bei der Feuerwehr so ein bisschen an. Hat aber den Vorteil, dass wir eine gewisse Anfahrt haben, bis wir an unserem Gerätehaus sind, 3 Minuten vielleicht und sowas. Also bis wir dann schon losfahren, aber vielleicht 1-2 Minuten, bis man am Gerätehaus ist. Da muss man sich noch umziehen. Dann schlüpft man, jetzt mögen mir manche Feuerwehrkameraden das vielleicht nicht ganz abkaufen, aber man schlüpft ja auch in eine Rolle, indem man diese Uniform nochmal anzieht. Man hat nochmal wertvolle Sekunden, um sie ein bisschen zu sammeln. Und dann zieht man sich an, mehr oder weniger hektisch, ist dann irgendwie komplett hoffentlich ausgerüstet mit Helm und allem drum und dran, schnappt sich sein Funkgerät, nimmt dann das Fax, das Einsatzfax und liest nochmal, was Sache ist und beginnt dann sich zu konzentrieren, nochmal tief durchzuatmen über den Funk, mit der Zentrale Kontakt aufzunehmen und, und. Also das normale Prozedere, das dann normal abläuft, aber du weißt ja immer noch nicht, was auf dich zukommt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor im Adrenalin, der dich einfach alles ausblenden lässt, was rechts und links um dich herum passiert.
So apropos, ich weiß, was auf mich zukommt. Was ist denn so dein schlimmster Albtraum? Das, wo du sagst, das bitte nicht. Möge jetzt kommen, was wolle, aber das ist so das, wo du sagst, bitte, tu mir das nicht an.
Also, das, vor was ich wirklich, ich sage jetzt mal, Schiss habe, auch als Feuerwehrmann und allen voran auch als Einsatzleiter, ist das Thema Gefahrgut. Also ich habe wirklich immer Schiss, wenn ich so einen Tanklastzug bei uns durch die Ortschaft fahren sehe, die mal mehr, mal weniger schnell dran sind, dann denke ich mir, wenn der mal irgendwo runterfährt oder wir haben, was weiß ich, ist ja jetzt ganz egal. Oder dass man es vielleicht auch nicht erkennt von Anfang an, irgendwelche Gefahrstoffe. Das ist so eine uneinschätzbare Lage. Da gibt's natürlich jetzt ein System und da gibt's ein Schema, nach dem man das abarbeiten muss. Und dennoch wissen alle Schemen hin und her. Aber da kann eben alles Mögliche passieren und du hast es überhaupt nicht im Griff. So ein Brand ist ein Brand, da gibt's Ausbreitung, da gibt's ein paar Themen, die man berücksichtigen muss. Für Verkehrsunfall, alles schlimm, aber das lässt sich auch irgendwie managen. Gut, die klassischen Themen, die lassen sich alle ganz gut machen, aber so Gefahrgut hast du keinen Schimmer, was wirklich auf dich zukommt, wie gefährlich das ist. Und das auch sehr gefährlich für die Mannschaft sein mag. Vielleicht am Ende sogar vor einem selber. Und das ist der Unfall, das Schadensereignis, das ich definitiv nicht brauche.
Oder ich könnte mir jetzt, wenn ich mich selber in deine Situation versetze, ich glaube, wenn Kinder in Gefahr sind oder Kinder drohen, okay, verletzt zu werden oder so, oder?
Okay, dann nehmen wir vielleicht die Kinder, also das hatte ich jetzt gar nicht bedacht, ich sag mal, Kinder verletzt, irgendwas ist sowieso das aller. Das kommt noch nach dem Gefahrgut, weil Gefahrgut ist jetzt eher eine Thematik, die insgesamt die Lage unübersichtlich und wo vielleicht auch die Mannschaft nur leiden kann. Aber für einen selbst, denke ich mal, ist es mit Sicherheit vollkommen richtig. Entweder ja Leute, die man sehr gut kennt, und dann die Quadratur ist sicherlich Kinder. Kinder ist ganz grausam.
Also gibt es ein globales Ereignis, an das du dich erinnerst, wo du dachtest, oh Gottes Willen, wo du dann selbst dich reingedacht hast direkt, bin ich froh, dass ich da jetzt nicht gerade involviert bin? Ich nenne jetzt mal als Beispiel Spanien vor wenigen Monaten, Nordspanien, Südspanien, ich weiß gar nicht, wo es genau war, wo dann tatsächlich ein illegales Brunnenloch da war und dieser Junge da reingeflogen ist und dann, na gut, man immerhin 2 Wochen versucht hat, den da rauszukriegen, wobei man ja sich sagen muss, nach wenigen Tagen oder allein diese Tatsache, dass dieses Loch, glaube ich, über 100 Meter tief war, muss man natürlich trotzdem gucken. Aber da stelle ich mir zum Beispiel auch furchtbar vor, so einen kleinen Zwerg da zu suchen über Wochen. Und dir läuft die Zeit davon und du kannst nichts machen.
Das ist, glaube ich, ganz schlimm, wenn man nichts machen kann. Also Feuerwehr ist immer machen. Schauen ist blöd. Also machen, du musst irgendwie Hand anlegen, du musst irgendwie, weil wir haben ja sehr viel Material und manchmal bist du mit dem ganzen Material einfach am Ende. Das kann schon des Öfteren mal passieren. Aber ich glaube, man muss schon, ja, ist schon so, wenn irgendwie so ein größerer Einsatz ist oder man das hört, also nicht jetzt bei uns, sondern man das hört im Radio oder irgendwie sowas, läuft bei mir immer der Film ab, was ich tun würde, wenn jemand da dazukommt, quasi die erste eintreffende Kraft, was passiert da jetzt auch bei dem aktuellen Massen-LKW-Auffahrunfall, was machen wir denn dann in dem Moment, ja?
War das gerade ein aktueller?
Ja, gerade in dem Moment, ja, das was waren drei LKW aufeinander, glaube ich. Aber ich weiß, ich war nicht dabei, aber also, kam es auf jeden Fall jetzt im Radio gerade. Und das ist natürlich eine heiße Lage, wo auch jetzt die örtlichen Feuerwehren schon dann aus ihrem normalen Geschehen heraus einfach professionellen Job machen müssen, um das abzuwickeln. Und da stellt sich halt immer zwei Themen, macht man am Anfang gleich mal die richtigen Tätigkeiten in der richtigen Sequenz, dass man jetzt eben, ich sag mal, sofort hilft und vergisst, den Verkehr sauber zu regeln. Denn die Autofahrer auf unseren Straßen ist das Furchtbarste, was die, also es gibt einen echten Feind der Feuerwehr, das sind die Autofahrer. Um einen rum. Autofahrer, Passanten, Gaffer, das sind die Schlimmsten, die wir haben auf dem Globus. Und das sind die, die uns wirklich das Geschäft schwer machen und zusätzlich auch dann für uns noch gefährlich machen. Habe ich alles erlebt. Bei vollgesperrten Straßen einfach fahren die Leute durch. Furchtbar.
Genau. Also nicht, dass ihr glaubt, ich weiß, es kommt jetzt gerade alles ein bisschen chaotisch vor, weil wir von Hölzken auf Stöcksken kommen. Wir werden gleich, keine Sorge, sowohl nochmal über deine Frau sprechen. Wir waren bisher erst bei der Baustelle. Wie geht's dir mit der Tatsache um, dass du bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, aber auch noch beruflich, da ist der Freddy ja auch noch voll im Einsatz. Mhm. Wo sind da ihre Grenzen erreicht? Kommen wir gleich nochmal zu, weil jetzt war das andere Thema nochmal die Wertschätzung und damit einhergehend auch der Feind des Feuerwehrmanns, leider Gottes, und das ist natürlich völlig indiskutabel und unglaublich, aber man hört es ja immer wieder und auch von Polizisten oder eben auch von Feuerwehrleuten, dass ihr richtig angefeindet werdet. Mhm. Ne? Wie erklärst du dir das und wann passiert das in erster Linie?
Ich muss gestehen, dass wir jetzt bei uns da draußen noch relativ safe sind von der Geschichte. Nicht so wahnsinnig oft passiert ist, aber dennoch, wenn man mal vielleicht das ein bisschen höher hebt, dann denke ich mal, wenn es gibt Menschen, die mit dem Thema Rettung, vielleicht auch Hilfe für andere einfach überhaupt nichts am Hut haben. Die biegen da eine andere Straße gedanklich ab. Die haben das nicht. Die verstehen das auch gar nicht, was da passiert. Die verstehen auch als selbstverständlich, wir sind immer Berufsfeuerwehren für die und müssen das machen. Das ist eh unser Job. Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Dass wir da jetzt mitten in der Nacht in unserer Freizeit da gerade rumstehen, das ist manchen vielleicht nicht so ganz bewusst. Und dann trifft es auf Menschen, die zum einen erst einmal gar nichts am Hut haben, irgendwie jetzt einfach nur weiter wollen und sich einfach nur aufgehalten fühlen durch das, was da auf der Straße gerade los ist oder was da gerade passiert. Überhaupt kein Verständnis aufbringen, dass jetzt gerade ein Mensch vielleicht in Lebensgefahr ist und irgendwie geholfen werden muss, der beschimpft den eher noch, wieso der so blöd ist und gegen den Baum gefahren ist. Habe ich das schon erlebt. Und da trifft man, da kommt man schon in, ja, sage ich mal, schon in Untiefen der menschlichen Abgründe, die sich da auftun. Plus der Tatsache, dass wir natürlich als Feuerwehr und Rettungsdienst in so einem Umfeld auch der Adrenalinspiegel nicht dazu angetan ist, dass wir übertrieben ausgeglichen sind.
Natürlich,
also die Chefdiplomaten sind wir jetzt nicht unbedingt an dem Einsatzort.
Ja, verständlicherweise.
Und es gibt Schwerstunfälle, die wir gehabt haben, wo ein Fahrradfahrer einfach mitten durchfährt. Ich möchte nicht sagen grundsätzlich, dass ich einen Fahrradfahrer habe, aber auch die Fahrradfahrer hätten sowas Ähnliches wie Verkehrsregeln. Es gäbe vielleicht sogar ein bisschen Pietät, ein bisschen Anstand, aber das, glaube ich, ist ausgeschlossen in dem Fall. Sodass man die mitten durch einen Einsatz durch, mitten durch mit dem Rad.
Weil das eilig hat, wahrscheinlich, ja. Ich muss hier mal durch, ich mach mal Platz hier.
Weil er, und da will ich mal sagen, ich glaube, dass eilig kann man es ja nicht haben, wenn man mit seinem Rennrad im Süden da irgendwo auf seiner Tour ist, da hat man es nicht eilig, da muss man nirgendwo hin, da muss man ja nur irgendwie was leisten für sich selber oder gegen wen auch immer. Aber ich glaube, dass das Menschen sind, die das irgendwie ausblenden, das ist jetzt ein Ereignis, das sie komplett überfordert im Moment, weil das können sie jetzt nicht brauchen, weil sie sind jetzt am Fahrradfahren und da machen sie ja nichts anderes und denken an nichts anderes und jetzt kommt also ein Unfall, der ist jetzt in meinem Weg, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Da fahre ich jetzt einfach da durch, das kann ich ja. Die Möglichkeit gibt's ja, dass man da durchfährt, dass das jetzt irgendwie nicht passt. Das ist momentan überhaupt nicht im Sinn, vollkommene Sorglosigkeit, Ahnungslosigkeit, auch Ignoranz, würde ich schon auch sagen, der Umwelt gegenüber, vielleicht ist es ein bisschen Zeichen der Zeit, das mag schon auch sein.
Und meinst du das? Gegenüber? Also ich bin ja da bin ich tatsächlich immer so ein Gegner. Es gibt so ein wunderbares Zitat von Aristoteles. Ich habe das leider jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich bin voll darauf reingefallen. Ich kann nur den Inhalt wiedergeben, aber es geht so ein bisschen darum, dass irgendwie alles gleichzeitig passiert, die Leute sich nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren, sondern genau, Multitasking. Es geht ging so ein bisschen um das Thema Multitasking also wirklich ein Zitat, was ich da gelesen habe, wo ich dachte, das trifft's ja, und dann lese ich runter und dann sehe ich da Aristoteles, ja.
Okay.
Im alten Griechenland vor langer Zeit. Also ich glaube, diese Sorgen hatte man schon damals und dieses Gefühl, dass die Dinge früher besser oder anders waren, das will ich gar nicht so sagen. Ich glaube, es hat sich verändert, die Transparenz ist größer geworden durch neue Medien und wo ich dir absolut recht gebe, durch die Fähigkeit, dass heute jeder Journalist spielen kann oder was auch immer mit seinem Handy, ja, wo wir beim nächsten Thema sind, die Möglichkeit hat, alles zu dokumentieren, zu posten, und dieses Reißerische, was früher die Yellow Press, also die Boulevardpresse für uns erledigt haben, das machen die Leute jetzt im Zweifel selber.
Facebook, ja.
Und der Mensch ist ja von Natur aus leider häufig pietätslos und sehr, sehr neugierig.
Sensationslustig,
genau. Ja, ja, ja. Und das ist dann natürlich eine neue Waffe, eine neue Möglichkeit, das auch nochmal
zusätzlich
auszuleben, ne?
Aber warum die Menschen so handeln, denke ich, sie sind schlicht und ergreifend überfordert, auch mit der Situation. Das wirft die gerade jetzt aus der Bahn. Also ich versuche es jetzt ganz positiv für die Menschen auszudrücken. Das wirft die jetzt aus der Bahn. Sie können nicht umgehen damit. Und deshalb verhalten sie sich eigenartig, ja. Nicht normal im Sinne von, okay, natürlich gibt es die Menschen genauso, die da stehen bleiben. Ja, selbstverständlich, überhaupt kein Problem. Wenn ich mal im Verkehr regel, dann sage ich, ihr könnt jetzt umkehren oder ihr könnt stehen, dauert vielleicht eine halbe Stunde. Und irgend sowas sagen die, nein, macht euren Job mit, bleiben, das geht schon, kein Problem. Und dann sagt einer, ja, kann ich jetzt da umkehren? Und dann sagst du, ja, natürlich, ich helfe dir, und ein bisschen vorwärts, rückwärts. Und dann ist das alles super. Und dann sind die Leute glücklich. Und wir sind ja auch dazu da, dass wir wollen ja Menschen helfen in dem Einsatz, und die drumrum, die wollen wir ja nicht fertig machen, sondern die wollen wir ja genauso helfen im Endeffekt, dass das möglichst, sage ich mal, unproblematisch über die Bühne geht, die ganze Geschichte. Und dann kann man das schon tun. Also es gibt nicht nur die einen, aber der Anteil steigt derer, die keine Zeit haben, die das nicht verstehen, die irgendwie komplett überfordert sind.
Tatsächlich, also gut, ich meine, das möchte ich nicht absprechen. Du, es ist ja anmaßend von mir, ich sag, also meine Vermutung ist grundsätzlich gesellschaftlich, teile ich diesen Pessimismus nicht so, weil ich glaube, da trägt jede Generation ihr eigenes Päckchen. Ja. Aber in dem Fall bist du ja derjenige, der das seit 42 Jahren macht, und wenn du natürlich die Beobachtung so hast, dass die Leute skrupelloser werden, ignoranter, dann ist das natürlich eine traurige Erkenntnis.
Und dem Respekt diesem Amt gegenüber, vielleicht überbewerten wir das, durch das Selbstbild, das ist ja auch irgendwie nichts anderes als logisch, aber vielleicht überbewerten sie das dann, überbewertet man das selbst vielleicht auch ein bisschen, aber dennoch sollte man dort einen gewissen Respekt den Leuten gegenüberbringen. Und ganz egal, ob der Rettungsdienst jetzt das professionell macht oder freiwillig oder auch der Polizei, genau das gleiche Spiel. Da habe ich kein Verständnis, dass man die nicht einfach ihren Job machen lässt. Und ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter, was viel Ärger natürlich gibt, großer Verfechter, dass wenn irgendwo Baum über die Straße oder irgend sowas ist, dass man nicht einseitig sperrt, sondern die ganze Straße sperrt. Also ähnlich wie jetzt auf der Autobahn, die ganze Straße sperrt, weil dann ist die Einsatzstelle sicher für die Einsatzkräfte, produziert unglaublichen Ärger, und man muss die Leute, die Straße sperren, wirklich nicht die Jungen, sondern die ein bisschen erfahreneren, reiferen Kollegen, Kolleginnen hinlassen, die dann dort auch mit den Leuten umgehen können. Weil im Berufsverkehr die Leute umkehren zu lassen in der Früh, das ist nicht ganz so ohne, ja. Das muss man jetzt erstmal durchhalten. Aber für die Einsatzkräfte ist es die sicherste Methode, dass ihnen von hinten keiner über die Füße fährt, weil sonst fahren die überall durch.
Was sind denn so die schlimmsten Anfeindungen, die du so erleben musst in deinem Alltag als Feuerwehrmann? Um ein Gefühl dafür zu kriegen. Also
es geht verbal natürlich jetzt, dass man alles geheißen wird, was man so sein kann, was da das Vokabular so hergibt. Und sage ich mal, an der Grenze der Handgreiflichkeit. Aber da möchte ich jetzt trotzdem vorsichtig sein mit Schuldzuweisungen, weil, wie gesagt, unter Adrenalin sind wir jetzt auch nicht die ausgeglichensten, und da mag man das vielleicht auch mal eine kleine Portion provozieren. Aber mir ist jetzt vielleicht einmal das vorgekommen, dass es an der Grenze einer Handgreiflichkeit war, aber ansonsten ist es.
Aber wo muss ich mir das vorstellen? Ich rate jetzt mal, ich würde tippen, am ehesten im Straßenverkehr, oder?
Ja, Straßenverkehr, definitiv. Der Straßenverkehr ist das, wo man also mit den meisten Ignoranten dort zu tun hat zu dem Thema. Und bei anderen Arten von Einsätzen hat man schon auch mal mit Schaulustigen zu tun. haben wir jetzt da draußen, wir haben jetzt keine Autobahn, also da ist das, glaube ich, ganz extrem, haben wir jetzt sicher weniger. Und ich bin ja immer der Straßenkomplettsperrer, da kann jetzt keiner irgendwas fotografieren, außer Radfahrern vielleicht, aber für die gilt es im Grunde auch, dass sie umkehren müssen. Aber ja, das ist im Großen und Ganzen ist das Umfeld, wo wir uns da bewegen müssen. Besonders haben wir nicht.
Habt ihr da eigentlich irgendeine Form von Befugnis? Also wenn euch jetzt wirklich jemand beschimpft, dass ihr guten Beamten zum Beispiel, darf ich nicht beschimpfen, dann gibt es eine Anzeige.
Nein, also wenn wir, ja, man kann es natürlich zur Anzeige bringen, jetzt in dem Fall, wir sind ja auch eine Amtsperson in dem Fall.
Seid ihr Beamte?
Nein, sind wir nicht.
Beamte
sind nein, das sind wir nicht.
Also, diese vom Status her meine ich jetzt?
Nein, das sind überhaupt nicht. Ja, also wir sind nur, wir üben nur ein Amt innerhalb einer Institution aus, die jetzt freiwillig ist, aber die Institution ist ja...
Aber anerkannt.
Das ist ja eine, ja, man muss dazu sagen, die auch die freiwilligen Feuerwehr, ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Kommunen. Die müssen sie stellen. Also das heißt, da muss es einen Kommandant geben, da muss es eine Feuerwehr geben. Also es geht nicht, dass Unterföhring jetzt plötzlich auf die Idee kommt, das lösen wir auf. Dann gibt's eine Pflichtfeuerwehr. Dann kommt der Bürgermeister, die Pflichtaufgabe, Unterföhring, dass er den Brandschutz und die Sicherheit dieser Ortschaft sicherstellen muss. Dazu gibt es eine Feuerwehr und das ist eine Pflichtaufgabe, das ist im Bayerischen Feuerwehrgesetz geregelt. Also das muss er tun. Deshalb haben wir natürlich schon unser Chef als Feuerwehr ist quasi der Bürgermeister. Und da haben wir natürlich jetzt eine amtliche, nennen wir es mal so, ist bestimmt jetzt falsch die Begrifflichkeit, aber eine amtliche Rolle haben wir natürlich schon in dem Fall, indem wir dieses Organ der Feuerwehr verkörpern.
Repräsentieren, genau.
Und repräsentieren. Daraus leitet sich für uns aber nicht so wahnsinnig viel Rechte ab, wenn es um sowas geht. Also bei uns ist es so, dass ähnlich wie die Öffnung einer Wohnung, wenn es eine Wohnungsöffnung gibt, die muss immer mit der Polizei stattfinden und die Polizei muss immer vorausgehen, je nachdem, was da passiert, damit wir uns da nicht vielleicht, was zum Beispiel, was da drin los ist, weiß man nicht, der Gefahr aussetzen, also immer mit der Polizei. Und deshalb sind ja Unfälle oder solche Ereignisse eigentlich immer die Polizei dabei und wir haben natürlich jetzt auch durchaus einen persönlichen Kontakt zu der örtlichen Polizei. Und wenn die kommen und irgend sich sowas anbahnen sollte, dann holen wir sofort einen von den Polizeikollegen dazu und der klärt das dann für uns.
Okay, und das Verhältnis, hast du vorhin gesagt, schon zur Berufsfeuerwehr kann hier und da schon mal schwierig sein. Und wie ist das Verhältnis zur Polizei?
Gut, sehr gut.
Sehr gut,
ja, sehr gut. Also das sind ja wirklich Kollegen in dem Fall. Und ich habe eher nochmal das Problem, also im Rettungsdienst ist alles per Du. Mhm. Und der gemeine Polizist hat das nicht so gern, wenn man mit Du anredet. Mhm. Und es ist mir schon oft passiert, dass irgendwie sowas war. Und dann sage ich, was hast du denn? Und dann sagt meine Frau, du bist nicht im Dienst quasi. Weil es für mich so selbstverständlich ist, dass man so mit der Polizei umgeht. Nein, wir kennen auch viele von den Kollegen, auch wenn die öfter durchwechseln, wenn wir irgendwie Tag auf den Türen, dann kommen die mit dazu oder stellen bei uns mit aus. Also wir haben da sehr, sehr enges und gutes Verhältnis zur Polizei. Muss meines Erachtens auch sein. Wenn man das nicht hat, glaube ich, fehlt auch nochmal irgendwas, ja. Das Thema Straße absperren oder irgendwie, ich habe auch die Polizei schon gehabt, die dann nach zwei Stunden Einsatz kommt, vielleicht der Staatsanwalt, weil irgendein Todesfolge war. Und dann sagt auch mal, habe ich auch schon erlebt, das ist nicht so häufig der Fall, dass dann die Polizei sagt, ihr wart jetzt schon drei Stunden da, fahrt ihr heim, wir holen uns noch eine Streife und wir regeln das und machen das mit dem Verkehr. Fand ich super. Also sowas haben wir auch die Verständnis, auch für unsere Lage haben wir am Sonntagnachmittag oder so.
So, jetzt ist es ja so, kein Mensch lässt sich gerne anschreien, kein Mensch lässt sich gerne beleidigen und schon gar nicht, wenn man ehrenamtlich sein Privatleben quasi opfert, einen Ehestreit riskiert oder riskiert, dass die eigenen Kinder einem sagen, hey Papa, du bist eh schon die ganze Zeit nicht da, jetzt bist du auch noch im Feuerwehreinsatz und das alles trotz, und dann kommen auch noch die Passanten und sagen, du blödes Arschloch, ich muss da und dahin, mach den Weg frei. Ist es ein Job, den die Leute noch gerne machen, oder ist das ein vom Aussterben bedrohter Job, der ehrenamtliche Beruf des freiwilligen Feuerwehrmannes?
Also wenn man, ich glaube nicht, dass es eine Motivation oder Demotivation dahin geht, dass einer sagt, muss ich mich vielleicht mal blöd anreden lassen oder so. Das glaube ich ehrlich, also ist meine private Meinung, glaube ich nicht. Wir haben auch keine wirklichen Nachwuchssorgen. Ich muss sagen, ein bisschen Land. Kommt auch ein bisschen auf die Generationen gerade an. Da gibt's mal welche mal Zeiten, wo sich die Jugend zusammenfindet, mal wieder nicht. Du musst halt auch irgendwie ein bisschen, auch als Feuerwehr ein bisschen lässiger Haufen sein, sonst geht das auch nicht. Sonst kommt die Jugend auch nicht mit dazu. Und gerade was jetzt am Land so ist mit Burschenverein, da ist ein hoher Overlap, dass die eben da auch reinpassen zu der Feuerwehr. Und das sind auch die bodenständiger dabei sind, da passt es auch. Und die scheiden vielleicht aber ein bisschen aus wegen Ausbildung oder dergleichen und vielleicht nochmal so eine Sturm- und Drangphase. Aber in dem Moment, wo sie verheiratet sind, Kinder kriegen, kommen sie automatisch wieder zurück. Und dann hat man vielleicht einmal 4, 5 Jahre Aussetzer, dann sind die wieder da. Also ich würde jetzt nicht über grundsätzlichen Nachwuchs sorgen, würde ich eigentlich nicht sehen. Ich glaube eher, dass wir bei der Jugend eben früher, das machen wir auch praktisch so, dass wir schon so ein 24 Stunden Feuerwehr in einem Ferienprogramm mit anbieten, wo wir eben von 9 Jahren an schon bis 12 Jahre zulassen, damit die schon mal hinschnuppern an das Thema, weil ich glaube einfach, dass im Vergleich auch zu der nicht besseren, aber früheren Zeit einfach die Ablenkung gewaltig ist, ja. Früher hast du halt da am Land die Möglichkeit gehabt, dass du zur Feuerwehr gehst und zum Sportverein und das war's. Mehr, recht viel mehr Möglichkeiten gab es, realistisch. Natürlich gibt es immer
vielleicht
Musik oder so, aber recht viel mehr gab es nicht.
Das ist wie ein Gemeindehaus, war das so ein bisschen, ja, die Freiwillige Feuerwehr.
Ja? Genau, im Grunde sowas, ja. Und dann hast du vielleicht nur ihr Jugendzentrum hier und da und dort und die Feuerwehr macht, denke ich mal, mindestens die gleiche gute Jugendarbeit. Wir können ihnen was bieten, wir können das Thema Kameradschaft bieten, wir können ein bisschen Spaß bieten dazu. Feiert
sicherlich Feste auch, nehme ich mal an.
Natürlich, vor allem auch Feste, selbstverständlich. Das gehört alles dazu. Auch dort schaffen wir gemeinsam was. Am Tag der offenen Tür, machen hier Ausflug. Das gehört alles dazu. Das gehört auch zu der Feuerwehr, der blaue
Feuerwehr. Wie viele deiner besten Freunde im Leben kommen, sind auch bei der Freiwilligen Feuerwehr? Oder hast du da gar keine Überschneidung?
Ich würde sagen, fast alle.
Und das schon seit deinem 16. Lebensjahr so ungefähr?
Nein, sind einige da jetzt mal, haben vielleicht aufgehört oder sind weggezogen, aber die meisten meiner Freunde sind schon, also die jetzt aus dem Umfeld, aus dem privaten Umfeld, nicht aus dem geschäftlichen, aber aus dem privaten Umfeld sind die meisten auch bei der Feuerwehr, muss ich ehrlich sagen. Weil man dann auch ein gemeinsames Interesse hat und das ist
eine Passion. Und vor allem auch gemeinsam eine Menge erlebt auch zusammen, ne? Im Guten wie im Schlechten, ne?
Das macht schon Spaß und ich glaube eher, dass die Ablenkung das Thema ist heute. Es sind so viele Themen. Ich will jetzt nicht nur die Medien, aber auch die gibt es eben wahnsinnig viele Möglichkeiten und das ist halt eine der Möglichkeiten. Und warum sollst du zur Feuerwehr gehen? Dann musst du jetzt noch dich ausbilden, dann musst du da noch hin, da gibt es ein bisschen Zucht und Ordnung, das mag man halt auch gar nicht mehr so gern. Und das ist alles nicht mehr. Bundeswehr auch nicht mehr. Auch das hat dem einen oder anderen nicht geschadet, dann in dem Gesamtkontext bei der Feuerwehr gut zu sein. Vorsichtig ausgedrückt. Und das sind für mich Dinge, wo man jetzt halt noch mehr tun müssen als Feuerwehr. Jetzt müssen wir noch mehr bieten, vielleicht als früher. Früher war die Institution als solche schon erstrebenswert. 5 Jahren mache ich mal. Und das ist halt sicher, geht keiner mehr mit 5 Jahren da vorbei und sagt, ich bin Feuerwehrmann. Also das glaube ich, kann ich mir nicht mehr so ganz vorstellen, weil so viele andere Themen sind, vielleicht auf irgendeinem Game, ja. Dass er da Feuerwehrmann spielt, aber vielleicht nicht in echt. Weil ein paar Entbehrungen sind auch dabei, aber die muss man gerne nehmen, was für eine nicht nur für die gute Sache, sondern auch für die Kameradschaft, für die Menschen, die da zusammen sind. Das ist einfach eine super Truppe, was Spaß macht, auch seine Freizeit zu verbringen damit.
Ist vielleicht auch ein spannender Punkt. Was glaubst du denn, inwieweit sich der Beruf des Feuerwehrmannes jetzt im Zeitalter der Digitalisierung verändern wird? Die Technik verändert sich natürlich rasant. Ja, es gibt ohne Ende Berufe, wo die Leute, die Fernkraftfahrer können davon ein Liedchen singen, ja, das weißt du selber, als Mitarbeiter von MAN. Ja. Ganz viel wird da geredet über autonomes Fahren und so weiter. Wie stellst du dir da die Zukunft vor, sag mal in 10, 15 Jahren? Glaubst du, dass das eventuell auch so ein Einsatz unbemannt sein könnte oder ähnliches?
Ich denke mal, wir werden die Umfälle und die Schadensereignisse werden sich vielleicht ein bisschen in ihrer Ausprägung ein bisschen ändern, weil wir plötzlich mehr mit E-Mobilität, jetzt haben wir plötzlich andere Gefahren.
Also Elektromobilität,
genau, mit Lithium-Ionen-Batterien, die hat man früher nicht gehabt, ein Auto oder Batterie gehabt und gut, aber jetzt besteht das Auto aus Batterien, die man nicht löschen kann. Also das sind so Geschichten, die vielleicht nicht ganz ohne sind. Deswegen wird es doch genauso Unfälle geben. Vielleicht wird es mit dem autonomen Fahren, wenn alle autonom fahren, vielleicht weniger Unfälle geben, wäre schön. Dann switcht es zu was anderem, brennen wird es nur immer. Menschen essen, trinken, machen, tun, leben. Da wird es immer noch irgendetwas geben in der Richtung. Und ich glaube, dass die Digitalisierung bei uns eher in den Werkzeugen einen Einzug halten wird. Auf der einen Seite, dass wir noch besseres Material kriegen, ob das Kartenmaterial ist oder whatever. So Geschichten, glaube ich, dass da nochmal deutlich mehr kommen wird. Dann wird die ganze Alarmierung, alles, was damit zusammenhängt, im digitalen Zeitalter noch schneller, noch besser, noch nachhaltiger sein, mit mehr Informationen zu einem früheren Zeitpunkt versorgt sein. Es werden dann vielleicht jetzt auch mal diese Brandmeldeanlagen, die hier jedes Gebäude quasi hat. Heute ist das ja mit Verlaub gesagt, relativ dummes Gerät. Du hast da 1000 Melder und da sagt, dieser Melder hat was und der hat halt angeschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Zukunft das ganz anders vernetzt ist, der dann schon sagt, was jetzt wirklich passiert, dass man das eben schon früher detektieren kann und dann vielleicht auch damit leben muss oder besser leben kann, dass man auch entsprechend des wirklichen Schadensereignisses auch alarmiert. Mhm. Denn heute ist es schon so, dass wir nicht immer, aber schon öfter auch mal, weil wir einfach den größten anzunehmenden Vorfall planen müssen, die Einsatzzentrale einfach mehr alarmiert, als vielleicht unbedingt notwendig wäre in dem Fall. Mhm. Da glaube ich, dass man mehr tun kann für die Zukunft, gerade vorbeugender Brandschutz, da glaube ich, geht relativ viel, dass wir halt gar nichts machen müssen. Mhm. Und wo ich sicherlich noch ein Thema sehe, aber das hat mit der Digitalisierung jetzt nicht wirklich was zu tun. Es ist die Tatsache, dass wir diese sogenannte Tagalarmsicherheit, die wird immer schwieriger, weil die Leute natürlich jetzt mobiler sind, nicht mehr an dem Ort arbeiten, die sind alle irgendwo und wir müssen alle unter Föhring, keine Ahnung, wie viel der Kommandant in Unterföhring jetzt zusammenbringt an einem Tag. Aber wenn er jetzt hier, vielleicht arbeiten hier auch viel, das mag schon sein, aber wenn er da jetzt irgendwie, also einen Zug, sprich zwei Schwerfahrzeuge, in Summe 21 Leute zustande bringt, dann muss er auch schon froh sein, wenn das klappt. Aber die meisten schaffen vielleicht mal so 8 Leute. Und wenn du mit 8 Leuten auf ein größeres Ereignis fährst, dann müssen schon viele Feuerwehren zusammenkommen, die dann mit 8 Leuten dahin kommen. Und das ist ein Thema, ich glaube, da werden wir mehr und mehr
dazu. Also die Kommunikation quasi, du glaubst, dass die perfektioniert wird?
Die Kommunikation wird perfektioniert und vielleicht schaffen wir ja auch, dass wir über die Alarm- und Einsatzbilder so alarmieren können, dass wir gar nicht mehr so viel Material vor Ort brauchen und gar nicht mehr so viele Menschen alarmieren müssen
effizienter werden.
Ein bisschen effizienter werden, ja.
Auch, jetzt muss ich wieder ein Fallbeispiel nennen aus meiner Zeit bei D-Max. Der Hobbyist Deutschland hat Freizeit. War ich auch mal bei der Feuerwehr in Leipzig, Flughafenfeuerwehr in Leipzig, weil die modernsten Fahrzeuge hatten. Und zwar ging es um den Panther, den kennst du bestimmt auch. Ne? Und das ist ein Wahnsinnsfahrzeug, da kannst du sicherlich mehr sagen als ich. Auch da ist es bei mir schon so lange her, aber Fakt ist, dass die echt enorme Spitzengeschwindigkeiten erreichen, trotz enormem Gewicht. Ja. Und die haben vor allem vorne so eine Lanze auch, die dann ausfahren, mit so einer Spitze und dann, dass sie quasi direkt ans, es ist also wirklich tatsächlich so ein Flughafen, Rettungsfahrzeug, wenn sie da eine Boeing oder was, die in Brand geraten ist, evakuieren müssen, dann gehen die da in dieser Lanze rein und dann wird da in quasi die Außenhaut des Flugzeuges zerstochen und dann wird da der Brand im Inneren gelöscht und so, also abgefahren. Wie ist es, Was ist so der Unterschied zwischen einem Feuerwehrauto und einem normalen LKW?
Ach, zwischen einem Feuerwehrauto und einem LKW? Mhm.
Also diese großen, wie nennen sich diese Löschfahrzeuge? Diese großen Löschfahrzeuge mit so einem Kran, den man ausfahren kann. Das ist tatsächlich so eine Leiter, die man da oben ausfahren kann.
Okay, also das eine ist die sogenannte Drehleiter. Das ist die war erstmal gedacht zum Retten von Personen, zweiten, dritten Stockwerk. Ja, genau. Und das hat man dann jetzt so perfektioniert, dass man da oben auch quasi ein Löschstrahlrohr fest installiert hat, so ein Monitor, den man von unten bedienen kann. Da gibt es jetzt die tollsten Konstruktionen, wo man eben dann irgendwie oben drüber langen kann, ohne dass eine Person unbedingt oben stehen muss oder wenn, dann kann die das von oben die Geschichte auch bedienen und kann dann entsprechend jetzt von Bereichen löschen, wo man normalerweise nicht hinkommt. Es ist so eine Drehleiter, die dann, oder gibt es jetzt Hubrettungsbühnen und alles Mögliche gibt es dort, wo man die auch mit Wasser versorgt und die dann entsprechend löschen können. Das sind Spezialfahrzeuge, sage ich mal. Der Panther beispielsweise ist ein sogenanntes GTLF, Großtanklöschfahrzeug. Und dieses Großtanklöschfahrzeug hat ja wirklich da komme ich gleich zum Thema, hat ja wirklich einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist ausschließlich löschen.
Genau. Und sonst gar nichts. Der Panther, Entschuldigung, da bin ich jetzt von Hölzgen auf Stöckskin wieder mal gekommen. Aber du hast recht, das ist ein ausschließliches Löschfahrzeug mit drei verschiedenen Tanks, glaube ich. Ne? Genau. Wo dann die verschiedenen...
Ja, genau, mit Schaum und Wasser.
Und diese verschiedenen Flüssigkeiten miteinander vermischt werden und so. Genau. Und auch eine enorme Kapazität hat dieses Fahrzeug. Und trotz dieses enormen Gewichts wiederum hat sie eine Wahnsinnspower. Ich weiß nicht, wahrscheinlich zwei Dieselmotoren, glaube ich, drin. Einer, der alleine...
Ja, schon, die haben irgendwo um die 1000 PS, dass die da hinkommen. Aber das hört sich jetzt alles so gewaltig an. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist, glaube ich, ab Alarmierung muss in 180 Sekunden der hinterste Ort des Flughafens erreicht werden. Damit sie halt ab dem Notruf des Piloten die Chance haben, dass sie die Runway irgendwie noch unter Schaum kriegen. Das dauert ja auch einen Moment.
Ja, Wahnsinn.
Da müssen mehrere Fahrzeuge parallel das natürlich tun. Plus dem eigentlichen Löschangriff anschließen, wobei das Flugzeug beim Löschangriff eher, wenn es auf der Runway irgendwie abkommt und dann plötzlich in Brand gerät. Das ist die Geschichte, wo sie eigentlich zum reinen Löschen hinfahren. Ansonsten wäre es schön, wenn sie schaffen würden, dass das Flugzeug halt jetzt landet in dem Schaumteppich und sonst nichts weiter passiert. Aber beide Aufgaben haben sie. Also präventiv und dann eigentliche Löschaufgaben.
Also es muss mit anderen Worten, es muss sau schnell gehen.
Natürlich. Und das muss dann, deshalb müssen sie auch geländegängig sein, weil sie dann vielleicht einmal irgendwie über den ein oder anderen Hügel drüber fahren müssen.
Weil und das sind sie, weil ich saß im Simulator, ich weiß es noch.
Ja. Okay, super. Mhm. Also da gibt es also nicht zu große, aber es ist schon einiges an, sagen wir mal, in so kleinen Wassergräben und so kann man machen. Das ist ein bisschen gefährlich, da kann man mal rausspringen aus einem Wassergraben, aber die kennen sich natürlich jetzt aus und es ist ja auch eine Werksfeuerwehr, die Flughafenfeuerwehr, die dann jetzt ganz spezielle Ausbildung und dann wirklich jetzt ihr Terrain perfekt beherrscht, was die dort machen. Mhm. Und das, also in die Klasse würden wir uns jetzt nicht einreihen als freiwillige Feuerwehr. Und irgendwann hört es mal auf, da werden jetzt ein paar Kollegen schon gegen mich sein, aber sagen wir, also
Flughafen, ja, natürlich,
Feuerwehr,
ja.
Oder gut, so eine halt BASF oder sowas, das ist nochmal eine andere Welt. Aber wir kommen schon an sich zu deiner Frage. Das Trägerfahrzeug drunter ist zu 99% ein Radfahrzeug in irgendeiner Form. Und je größer die werden, von einem Transporter, also von einem PKW über einen Transporter, kommt irgendwann einmal zum LKW, kleinen, mittleren, schweren LKW. Mhm. Und auch der Panther hat ja ein Chassis, in so einem Vierachser-Chassis, Allrad darunter, das er entweder zugeliefert kriegt oder selber baut. Und dann hat er eben eine ganz spezielle Karosserie oben drauf, einen Aufbau. Mhm. Und was wir liefern, egal jetzt welcher Hersteller, liefern wir zu 99% ausschließlich das Chassis mit dem Fahrerhaus und keinen Aufbau. Und der Aufbau machen die einschlägigen Aufbauhersteller.
Ja gut, aber das
Rosenbauer, wie die heißen.
Aber also jetzt wichtig, der Freddy spricht jetzt gerade nicht als Feuerwehrmann, sondern jetzt spricht er gerade als MAN-Mitarbeiter, genau. Ja. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Genau dieses Führerhaus von einem normalen LKW und einem LKW-Führerhaus, der jetzt speziell für Löschfahrzeuge oder Feuerwehrfahrzeuge gebraucht wird. Was sind die Unterschiede?
Also grundsätzlich ist das Fahrerhaus in dem Bereich, in dem der Fahrer sitzt oder auch der Beifahrer sitzt, ist jetzt mit ein paar Adaptionen im Grunde genau das Gleiche, was man von der Serie hat.
Tatsächlich, der braucht jetzt nicht mehr Power
nochmal? Nein, lass mal die Power weg, nur das Fahrerhaus.
Ja, okay.
Nur das Fahrerhaus. Mhm. Beim Fahrer ist es aber so, dass wir ja viel zu wenig, wir brauchen ja Menschen, die wir vor Ort haben. Und wenn man so das klassische Feuerwehrfahrzeug, was man so fahren sieht, ist ein sogenanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein HLF. Und da gibt's eben eine Besatzung von in Summe 9 Leuten. Das ist quasi ein Fahrer, ein Gruppenführer auf dem Auto und 7 Mann, die hinten sitzen. Das ist so die Einheit, die sogenannte Gruppe im Löscheinsatz.
9 Mann insgesamt?
9 Mann insgesamt. Mhm. Das ist nicht die kleinste, aber eine sogenannte taktische Einheit. Es gibt den Trupp, das sind 2 Mann, es gibt die Staffel mit 5 und es gibt es gibt die Gruppe mit 9. Und dann gibt es einen Zug und. Also gibt es immer mehr. Es ist natürlich jetzt alles organisiert, sage ich mal. Aber dieses Hilfeleistungslöschfahrzeug, das kann eben Hilfe leisten mit technischer Hilfeleistung im PKW-Fall, also Beispiel Rettungsspreiz oder dergleichen, und kann natürlich auch löschen. Das kann also beides, das Auto, und da sitzen irgendwie 9 Mann auf dem Ding. Und dann braucht man aber jetzt eine Kabine für die Mannschaft, weil wir ja erst einmal ein Fahrerhaus liefern, wo normaler Fahrer, Beifahrer, mehr gibt's da nicht. Und da gibt's jetzt verschiedene Lösungen, die Aufbauhersteller anbieten, in den Aufbau integriert. Oder es gibt eine Scheibe zwischen Fahrerhaus und Aufbau, in der, Scheibe, eine Kabine separat. Oder es gibt eben eine Mannschaftskabine, die aus dem Fahrzeug, die angeflanscht ist an das Fahrzeug und dann mit dem gesamten Fahrerhaus kippt, damit man an Motor und Getriebe drankommt. Das sind im Grunde die 3 Lösungen. Und da müssen wir was anbieten und da müssen wir auch was vorbereiten dafür. Und das tun wir auch mit den einstiegigen Aufbauherstellern, bieten wir Lösungen an, die dann eine Mannschaftskabine komplett auch von uns bekommen können oder in Zusammenarbeit mit dem Aufbauhersteller. Weil du sagst, mehr Leistung. Die Leistung ist da bei uns nicht entscheidend. Also beim Flughafen muss man diese große Masse von über 30 Tonnen in der Kürze der Zeit zur hohen Geschwindigkeit beschleunigen. Das ist bei uns nicht das Thema. Bei uns ist das Thema Sicherheit viel wichtiger als die absolute Beschleunigung. Und unsere Feuerwehrautos, die haben über die 300 PS, diese Größenordnung, das haben viele PKWs. Also das ist eigentlich gar kein Thema. Aber der beschleunigt das Auto genau so, dass das passt. Das ist ein Zweiachser-Allrad. Mehr muss das Auto nicht haben. Das kann diese 14 Tonnen oder 15 mittlerweile oder bei spezielleren Varianten in 18 Tonnen ohne weiteres beschleunigen. Da gibt es keine Beschleunigungswerte, die der unbedingt haben muss. Wir müssen sicher die Mannschaft zum Einsatzort bringen. Und wenn wir 20 Sekunden später dran sind und sicher da sind, helfen wir viel mehr, wie wenn man uns irgendwo aus der Kurve getragen hat.
Und wenn ich jetzt Truckfahrer bin eigentlich, Fernfahrer, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich so ein Feuerwehrfahrzeug fahre? Gibt es da einen großen Unterschied oder ist das eigentlich ziemlich das Gleiche?
Ja, also das ist natürlich jetzt eine andere Art des Bewegens eines LKWs, aber natürlich ist jeder Fernfahrer ganz einfach in der Lage, das zu tun. Was der Unterschied, denke ich, ist ein bisschen darin, dass die Einsatzbedingungen sind was anderes, wenn ich im Fernverkehr fahre oder im Baustellenverkehr oder im Verteilerverkehr fahre, weil es kommt das Adrenalin dazu. Mhm. Und ich muss trotzdem, ich habe die Verantwortung für 8 Leute in dem Auto. Das ist manchmal mehr, mal weniger klar, behaupte ich jetzt mal. Und du fährst halt auch mit Martinshorn. Und das ist schon nochmal, ich will jetzt nicht sagen eigener Kick, aber es ist schon nochmal eine Herausforderung, wo man ganz anders schauen muss. Du kannst jetzt fahren, darum gibt es auch immer eine sogenannte Blaulichteinweisung, weil wir haben ja Sonderrechte als Feuerwehr und wir haben Wegerecht durch Blaulicht und Martinshorn, beides. Darum muss das eingeschaltet sein, Martinshorn, sonst ist das Wegerecht gar nicht rechtens in dem Fall. Und das darf ich mir nicht erzwingen, weil sonst, wenn ich einen Unfall habe, komme ich wieder nicht zum Einsatzort. Da ist sehr viel Umsicht, da ist sehr viel Ruhe, trotz Adrenalin, auch bei dem Fahrer gefragt. Und je routinierter der Fahrer ist, umso leichter ist es, dass er sich auf den Rest einstellen kann. Mhm. Die nicht routinierten Fahrer sind eher die dann schon genügend zu tun haben, um den LKW zu fahren und dann das andere auch noch aufzupassen. Das ist nicht ganz ohne. Mhm. Also so ein Berufskraftfahrer oder ein LKW-Fahrer, der das jeden Tag macht, das ist natürlich für uns das Beste, was wir überhaupt haben können.
Mhm. Also aufgepasst, Leute. Wenn ihr Lust habt, auch noch ein bisschen mehr Action, dann müsst ihr mal bei der Freiwilligen Feuerwehr anheuern. Vielleicht brauchen die euch dringend und euch macht es auch noch Spaß. Was ist mit der Geschwindigkeit eigentlich? Ich meine, normalerweise je nach Last, also je nach Ware, die ich transportiere, bin ich ja gebunden an Geschwindigkeiten beim LKW. Wie ist das bei euch?
Ja, die LKW sind ja sowieso jetzt auch in der Geschwindigkeit grundsätzlich erstmal abgeriegelt. Müssten sie aber nicht sein. Wir haben da kein Limit im Grunde nach oben, aber es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Die Autos laufen vielleicht einmal 100. Das ist aber nicht das Problem, weil wir haben ja ganz wenig. Wir müssen per Gesetz ab der Alarmierung in 10 Minuten die hinterste Ecke unseres Einsatzgebiets erreicht haben. Das heißt, wo wollen wir denn in 10 Minuten mit 150 hinfahren? Das geht gar nicht. Wir haben überhaupt keine Strecken, in denen wir fahren können. Also die letzte Geschwindigkeit ist überhaupt nicht interessant.
Okay, es ist tatsächlich anders bei diesem Panther, diesem Löschfahrzeug am Leipziger Flughafen. Die haben tatsächlich, ich erinnere mich, also 130 sind die auf jeden Fall gefahren, Spitze. Ja, bestimmt. Also es war schon, da ging es schon zur Sache. Ja. Also es war cool. Also ich habe es selber, also das, ja bitte, das ist selbstverständlich. Freddy, bei so viel reden, muss man auch mal ein Stückchen Wasser zwischendurch
löschen.
Muss man den Durst mal ordentlich löschen. Sag mal, genau, also zwei Sachen noch, weil wir quatschen schon jetzt auch fast anderthalb Stunden miteinander. Das eine bin ich den Zuhörern da draußen schuldig. Nochmal, um auf deine familiäre Situation zurückzukommen. Wir haben gesagt, deine Frau macht das glücklicherweise gut mit, zumindest was jetzt diesen Zweig der Freiwilligen Feuerwehr betrifft. Wie sieht's denn aus vom Verhältnis? Wie viel Zeit verbringst du denn für die Freiwillige Feuerwehr? Wie viel für dein Berufsleben?
Also in der Hochphase, also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, sage ich mal, Feuerwehrmann oder wenn man jetzt vielleicht Kommandant von so einer Feuerwehr ist, weil da hat man ja weniger im Auto mit Blaulicht zu tun, sondern mehr mit Administrativen. Wir sind ja in Deutschland und da muss ja jede Menge administrative Themen tun, ja deutlich mehr als das, was wir wirklich faktisch am Einsatzort mit teilnehmen. Helfen uns die Medien ein bisschen, dass man nicht mehr alles im Feuerwehrhaus machen muss, sondern dass man es auch zu Hause mal machen kann, dass man antizyklisch irgendwie mal, wenn jemand abends weg ist, sich hinsetzt und das tut. Aber da kommen viele 100 Stunden in Summe kommen da zusammen, die man sich befassen muss und befassen möchte natürlich auch damit. Und das muss man mit der Familie in Einklang bringen, was mal mehr, mal weniger einfach ist. Ja, denn die Einsätze ist etwas, wenn eine Familie oder Partner das akzeptiert hat oder akzeptieren sollte, dann muss er durch. Also, sage ich jetzt mal,
naja, aus Sicht des Feuerwehrmanns
muss er da durch. Ja, aber sonst gibt es sowieso ein Problem. Weil wenn es nicht geht, schon bei den Einsätzen losgeht, dann geht das andere gar nicht mehr. Aber Problem ist ja, die Einsätze ist eins. Aber wir haben ja noch viele andere Themen. Wir müssen ja mal, wir haben Übungen, wir haben Veranstaltungen, wir haben vielleicht noch irgendwie einen Kreisfeuerwehrtag.
Also das alles, alles organisierst du als Kommandant?
Die meisten Sachen, ja.
Okay, aber jetzt muss ich tatsächlich so indiskret mal sein und ja, diese sehr persönliche Frage stellen. Aber wenn ich deine Frau jetzt hier hätte, hast du Kinder eigentlich?
Ja, eine Tochter.
Eine Tochter. Die ist erwachsen inzwischen?
Ist erwachsen.
Okay, wie alt ist sie?
Die wird jetzt dann 22.
22, okay. Wenn ich jetzt deine Tochter...
Die Frage kommt gar nicht.
Wenn ich deine Tochter und deine Frau jetzt fragen würde, musste das sein, dass der Papa, oder ist das richtig, dass der Papa bei der Freiwilligen Feuerwehr Kommandant ist? Oder wäre es auch schön gewesen, wenn er schon da sein muss, einfach gewöhnlicher, wie nennt man das? Wie nennt man die Jungs dann? Die gewöhnlichen gewöhnlicher Feuerwehrmann?
Ja.
Was wäre euch lieber gewesen? Was würden Sie dann sagen?
Also wenn du mich jetzt so direkt fragst, dann wirst du ja eine ehrliche Antwort haben. Also meine Frau würde mit Sicherheit sagen, ist schon klar, dass der Kommandant wird.
Mhm.
Und das auch machen möchte.
Alpha-Tierchen, ja?
Ein bisschen vielleicht.
Platzhirsch.
Das hat sie auch immer unterstützt. Aha. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da war sie mir eine super Hilfe und hat das immer unterstützt, dass ich das Thema Feuerwehr mache, weil sie, glaube ich, schon auch mitbekommen hat, was das Positives bedeutet und was man dem Positiven abbringen kann, dass das nicht nur jemand tun muss. Das ist eine Leidenschaft. Ich habe zu meinem Nachfolger gesagt, es gibt Kommandant, wirst du nicht gewählt. Kommandant, musst du werden wollen. Das hört sich so an, zu sagen, man muss ich werden wollen, ein bisschen dienstgeil. Gar nicht. Wenn du es nicht willst, hältst du es nie durch. Wenn dich irgendeiner wählt, sagt, weil du ein netter Kerl bist, und wirst du Kommandant, das kannst du vergessen. Du musst es selber wollen, weil sonst hältst du das nicht durch. Und das hat meine Frau immer unterstützt. Und bei meiner Tochter tue ich mir da leicht, weil es auch bei der Feuerwehr.
Ah, die ist auch. Aber hatte sie eine andere Wahl?
Definitiv, sie hat eine andere Wahl. Sie ist von Anfang an in dieses Thema 24 Stunden Feuerwehr und ich habe nie zu ihr gesagt, geh dazu.
Das glaubt man nicht gar nicht. Ich meine, hatte sie, wenn sie das gesunde Bedürfnis hatte, zu ihrem Vater ein enges Verhältnis zu haben, in der Freizeit, in der wenigen Freizeit, die er in einer Führungsrolle bei MAN ohnehin schon hat, habe ich da eine andere Wahl als Tochter, als zu sagen, ich muss jetzt den Schritt machen und muss da in den Verein mit rein, damit mein Vater die Zeit für mich hat oder ich die Möglichkeit habe, mit meinem Vater Zeit zu verbringen?
Ja, wenn sie ein bisschen was summiert, dann wird sie es erst recht nicht machen. Sondern sie wird, ist jetzt erstens wirklich selbst entschieden und wir sehen uns dort ja am allerwenigsten, sage ich mal so.
Ah, okay.
Sie sehen uns dort am allerwenigsten. Noch dazu haben sie jetzt, hat meine Tochter bei der Feuerwehr bestimmt schwerer als andere, weil es kann gar nicht sein, dass sie es leichter hat.
Mhm. Das Grundprinzip
muss man da schon ein bisschen dagegen halten. Da möchte ich auch, dass sie gut ist, dass sie das vernünftig macht, dann kann man sie nicht schonen. Geht nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie das natürlich jetzt miterlebt hat, was das bedeutet, was Feuerwehr bedeutet, hat sie schon mitgekriegt und nimmt es auch ernst. Aber der eigentliche ausschlaggebende Punkt war der, dass eben noch ein paar, wir haben auch Mädels bei der Feuerwehr, ein paar Freundinnen von ihr und ein paar Bekannte und jetzt noch im Umfeld Burschenfreunde, die alle bei der Feuerwehr sind. Das ist der Freundeskreis, der dort ist und deshalb kommen die.
Mhm.
Nicht wegen mir, bestimmt nicht. Das ist der Freundeskreis.
Mhm.
Weil sie geht auch hin, wenn ich nicht da bin.
Ist deine Tochter stolz auf dich?
Ich glaube schon.
Deine Frau auch?
Das ist ja Gegenseitigkeit.
Ja, ist doch toll. Ne, gut, sind wir mal ehrlich. Also, ich könnte mir vorstellen, dass auch schon die eine oder andere Ehe in deinem Bekanntenkreis unter Umständen doch darunter gelitten hat, ne?
Ganz sicher, ja. Ist jetzt hier nicht opportun, darüber zu sprechen, aber ja.
Mhm.
Ja, auch wegen der Feuerwehr.
Und das ist ja, muss man ja schon fragen, und das ist ja schon was Besonderes, was euch da auszeichnet. Noch kein Schlusswort. Eine wichtige Frage, also ich möchte dir hier gleich noch die Gelegenheit geben, ein bisschen Werbung zu machen in Sachen Freiwillige Feuerwehr. Aber das ist natürlich schon, muss ich an der Stelle mal lobend sagen, mein Gott, jeder von uns hat die Möglichkeit, mit seiner Freizeit das anzustellen, was er möchte. Und da möchte ich jetzt meine Lanze brechen. Die meisten Menschen sind da natürlich auch zu Recht sehr egoistisch, weil dafür ist Freizeit da. Und wenn ich ein ausgeglichener Mensch sein möchte, dann muss ich was tun, was mich weiterbringt. Jetzt sagst du ja, ich tue das, weil da mein Privatleben stattfindet, weil das alles meine Freunde sind. Nichtsdestotrotz handelst du sehr uneigennützig, weil es in dem Moment, wo du nachts um drei geweckt wirst, nicht um dich und deine Frau geht, sondern um die Menschen, die du gegebenenfalls retten musst oder die Situation, die du wieder in Ordnung bringen musst. Von daher sage ich jetzt mal stellvertretend für alle Menschen da draußen, danke. Ich persönlich finde das zum Kotzen, wirklich zum Kotzen, wenn ich höre, dass Leute wie ihr beleidigt werden, finde ich ein Unding, kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenngleich ich zum Beispiel ein sehr ungeduldiger Autofahrer bin, ja. Also ich möchte sagen, ich bin durchaus jemand, der auch mal schimpft im Auto und auch sicherlich zu Unrecht, vor allem über Staus und dann meine eigenen Theorien habe auf Autobahnen, warum die jetzt stattfinden. Und
auch so.
Vor allem auch über Baustellen gerne schimpfe an bestimmten Tagen, wo ich mich frage, wenn ihr wisst, dass jetzt Ferienbeginn ist, warum muss die jetzt sein? Und dann, ja, aber irgendwo, es gibt Grenzen. Und das ist für, die wird für mich da absolut überschritten, wenn Leute wie ihr, die das freiwillig machen, dann auch noch in den Arsch getreten bekommt. So, okay, das war mein Fassschlusswort. Jetzt gebe ich dir nochmal die Gelegenheit. Mach mal ein bisschen Werbung. Warum würdest du den Leuten da draußen sagen, hey, die kommt zur Freiwilligen Feuerwehr?
Zum einen würde ich mal jeden auffordern, der sich irgendwie in die Lage fühlt dazu, dass er sich das mal anschaut. Man kann sich bei jeder Freiwilligen Feuerwehr mal anklopfen. Da muss man nicht immer nur akquiriert werden und Briefchen, sondern da kann man sogar mal selber hin und kann sich das anschauen. Schaut euch mal, ihr da draußen, geht mal zu den Tagen der offenen Tür, die fast jede Feuerwehr macht. Schaut euch das mal an, ob euch sowas gefällt. Schaut, ob ihr den einen oder anderen vielleicht findet, der schon dabei ist und fragt ihn mal, was Sache ist. Ihr werdet eine super Zeit haben bei der Feuerwehr, das kann ich so schon sagen. Im Guten und im Schlechten, auch die schlechten Zeiten sind gute Zeiten, weil man merkt, wie man zusammenrückt und ihr werdet etwas erleben, wenn ihr gemeinsam was leistet. Wie schön das ist, eine gemeinsame Leistung zu vollbringen. Und wir sind ja heute alle Team und hin und her. Und jetzt will niemand zu nahe treten, aber viel Sport und Fußball oder was weiß ich. Aber Fußball, auch Fußball funktioniert ja auch aus vielen einzelnen Individuen, aber die wirklich guten sind, damit es ein echtes Team wird. Und es dauert auch seine Zeit, wenn sich einer auf den anderen verlassen kann. Und Fußball ist halt Sport, da gehe ich wieder heim und trinke mir Bier, alles fein. Und wir müssen da raus bei Wind und Wetter und helfen den anderen und dürfen den anderen helfen und haben da auch ein Erfolgserlebnis dabei. Und das kann ich jedem nur nahelegen. Das ist der schönste Job auf der Welt, den man haben kann. Und das durchaus freiwillig, Berufsfeuerwehrler habe ich den gleichen Respekt, keine Frage, aber auch freiwillig da rauszugehen und anderen Menschen zu helfen, was gibt Schöneres auf der Welt.
Ein letzter Appell noch an die Menschen da draußen, als alle Otto-Normalverbraucher wie ich, wie können wir euch in Zukunft das Leben leichter machen?
Lasst uns einfach unseren Job machen, lasst uns zu den Einsatzstellen hinkommen. Ich habe jetzt Gott sei Dank keine Autobahn, aber wenn ich das sehe, Rettungsgasse, den Ärger, den man da produziert, das ist ja schon fast Vorsatz, dass man, wenn von hinten ein Rettungsfahrzeug kommt, dass man dem noch den Weg versperrt. Lasst uns einfach unseren Job machen, behindert uns dort nicht. Und wenn ihr noch einen anderen aufhalten könnt, der vielleicht weiterfährt, dann macht einen guten Job und lasst uns einfach unser Ding machen.
Und da ergänze ich jetzt noch dazu, lasst eure scheiß Handys bei euch. Leute, ganz im Ernst, stellt euch vor, es geht um euch selbst, es geht um eure Familie. Ja. Ihr seid in der Situation, da sind Menschen, die helfen wollen. Und da kommen irgendwelche Vollidioten auf die Idee, mit ihren blöden Handys erstens langsamer vorbeizufahren und damit den Verkehr zu blockieren. Im Zweifel drängen sie sich sogar vor, um ein blödes Video zu machen. Leute, das ist sowas von fahrlässig und asozial. Und wenn ihr jemanden seht, der es tut, macht ihn zur Schnecke. Das ist das ungefähr das allerletzte, was man in so einer Situation machen sollte. So, habe ich auch ein bisschen Dampf abgelassen. In diesem Sinne, Freddy, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir riesen Spaß gemacht. Mensch, ja, wir haben wirklich über 1,5 Stunden gequatscht. War super spannend. Und wie ich schon sagte, Hut ab. Danke, dass es euch gibt. Und ich verabschiede mich bei euch und sage, wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Was kommt, kann ich jetzt gerade selber noch nicht verraten. So oder so, euch noch einen wunderbaren Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer, was auch immer. Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr es bei euch gerade ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Tommy, tschüss. Und das war es für heute. Schon, hätte ich fast gesagt, aber das wäre in dem Fall ja nicht ganz richtig. Über 1,5 Stunden haben wir gequatscht, aber es musste sein. Freddy hatte einfach wahnsinnig viel zu erzählen. Beeindruckender Typ, wie ich finde. Absoluter Workaholic. Hut ab auch an die Familie, dass sie das so mitmachen. Aber wir haben ja auch schon gehört, nicht jede Familie hat da immer Verständnis für. An der Stelle nochmal, wirklich an euch da draußen, 1000 Dank, dass ihr diesen Job für uns alle macht und auch mitten in der Nacht aufsteht und euch im Zweifel auch in Gefahr bringt für uns alle. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, euer Tommy.